Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Schalke Podcast. Neue Woche, neues Glück. Wir sind heute am Mittwoch, weil wir springen ja immer so ein bisschen. Mal am Dienstag, mal am Mittwoch. Das passen wir nicht an, weil wir nach Lust und Laune irgendwie sagen, ach, heute habe ich keinen Bock, wir machen morgen. Nein, wir gucken natürlich, dass wir das zeittechnisch so hinkriegen, wie uns die Termine auch vorgegeben werden. Vom FC Schalke 04 zum Beispiel. Die trainieren ja dann natürlich auch mal, und dann müssen wir dann vor Ort sein, und dann wird es einfach zu eng, um dann auch noch zu sagen, ja, jetzt heute Abend knallen wir uns noch mit dem Podcast hin. Heute Mittwoch, wir haben die Pressekonferenz schon hinter uns, liegt daran, dass Schalke am Freitag spielt, und Schalke macht ja immer zwei Tage vorher die PK. Und heute haben wir wieder einiges zu besprechen. Mein Name ist René Preuß, für alle, die meine Stimme nicht erkennen, und ich mag das gar nicht so, mich selbst vorzustellen, aber ich mag es, meinen Schalke-Experten der Ruhrnachrichten und des Medienhaus Bauer heute wieder vorzustellen, und zwar Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf, Norbert.
Hallo und Glück auf, René.
So, Norbert. Gefühlt ist es mal ein Podcast, wo ich positiver reingehe, ohne irgendwelche, ach du Gott, heute müssen wir wieder so ein Kackthema ansprechen und müssen wieder bohren, nachgreifen, und das wollen wir ja alles gar nicht. Das ist, wird heute ein Bestandteil unseres Podcasts sein, die Medienberichterstattung in den letzten Tagen, Wochen. Das 2:0 nach Nürnberg, nicht weil sie 2:0 gewonnen haben und drei Punkte geholt haben, auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, macht mir persönlich sehr viel Mut für die letzten fünf Spiele. Und diese ganz, ganz, ganz große Angst abzusteigen ist weg, aber noch da. Aber nicht die ganz große Angst, nur die kleine. Die Situation hat sich ja nicht viel verändert. Wir sind auf Platz 12, wir haben ein bisschen mehr Punkteabstand, aber es sind ja immer noch fünf Spiele und wir haben auch noch ganz viele Mitstreiter. Aber ich bin beruhigt, Norbert. Wie sieht es denn bei dir aus, in deinem Gefühlsleben?
Also du hast nicht mehr die große Flatter, sondern die kleine.
Die kleine Flatter.
Sozusagen. Okay. Ja. Ich muss, gestatte mir einen Hinweis, ich habe es dem Tim versprochen. Ich habe ja den letzten Podcast mit dem Tim gemacht und ich habe da ziemlichen Unsinn erzählt, und das möchte ich heute ganz kurz eben gerade rücken, sonst vergesse ich das wieder.
Wurde das auch thematisiert in den Kommentaren von unseren Usern, oder ist dir das selber aufgefallen?
Es ist mir selber aufgefallen. Es ist mir selber aufgefallen, weil ich tatsächlich nochmal nachgerechnet habe. Es geht immerhin um schlappe 100 Millionen Euro.
Und ich finde, 100 Millionen
Euro. Ich finde, das ist ein Betrag, da muss man dann schon drüber reden. Ja. Wir hatten ja beim letzten Mal über die knappen Schmiede gesprochen, über die Entwicklung, und da habe ich mal kurz hochgerechnet und gesagt, seit dem Transfer von Manuel Neuer, so der erste große, dicke Transfer aus der knappen Schmiede, hätte Schalke insgesamt 300 Millionen Euro an Spielern aus der knappen Schmiede verkauft.
Mhm. Welcher Zeitraum? Bestehen der Knappschmiede?
Im Grunde seit Manuel Neuer, das war ja eigentlich, okay, so der erste mit richtig großem Transfererlös. Vorher war zwar auch noch Mesut Özil, aber der hat nicht so viel eingebracht. Also seit 2011 im Grunde. Ich kam auf 300 Millionen Euro. Da sind aber ein bisschen die Gäule mit mir durchgegangen, muss ich gestehen. Es sind nämlich nur etwas über 200 Millionen Euro, das nur jetzt in Anführungsstrichen. Ist auch noch eine ganze Menge Geld, aber ich fühle mich trotzdem in der Pflicht, das jetzt klarzustellen. Und wenn wir irgendwann mal darüber reden, was denn mit den 200 Millionen Euro alles so passiert ist, dann können wir wieder einen eigenen Podcast zu dem Thema machen. So, das jetzt.
Das denke ich auch, und ich gehe auch davon aus, wenn man dann noch die Zahlen nehmen würde, die man hätte erwirtschaften können mit Spielern aus der knappen Schmiede, ich glaube, da wären die 300 Millionen auch nicht ausreichend gewesen.
Nee, oder? Wenn wir die Spieler dazu rechnen, die Ablöse freigegangen sind, wenn man für die mal so eine fiktive Ablöse sich überlegt, dann kommst du da locker auf insgesamt auf 300 Millionen Euro. Ja. Aber die.
Vielleicht hattest du das einberechnet.
Nein, da muss ich den Schuh mir anziehen. Ich hatte die ablösefreien Spieler hatte ich schon berücksichtigt. Ich hatte aber irgendwie die Zahl 300 Millionen im Kopf, aber tatsächlich sind es 200 Millionen Euro. So, das haben wir jetzt klargestellt. Deine Frage war die nach der kleinen Flatter.
Ja, Nürnberg. Meine Flatter ist klein.
Wie ist deine? Ja, sie ist auf jeden Fall auch kleiner geworden, ganz klar. Karin Gerhardt hat es ja heute im Grunde ganz gut gesagt auf der Pressekonferenz. Er hat gesagt, das wäre allerdings jetzt der größte Fehler, den wir machen könnten, wenn wir jetzt denken, wir hätten es im Grunde schon geschafft und fahren nach Elversberg, verlieren und und stehen im Grunde wieder genau da, wo wir vor dem Nürnberg-Spiel im Grunde auch standen. Und recht hat er. Es ist so groß ist das Polster, dass man jetzt ganz einen auf entspannt machen kann, natürlich noch nicht.
Jetzt bringst du mich schon fast in die Bredouille, unser ein Thema anzureißen, was ich erst in der Mitte des Podcasts eigentlich anreißen wollte, aber wir können es ja vielleicht jetzt doch schon anreißen, während mein Telefon klingelt. Mein geschätzter Arbeitskollege, der mich permanent anruft, aber ich ihm gesagt habe, ich bin locker bis 16 Uhr nicht erreichbar. Das interessiert ihn nicht. So, ich habe das schon öfter getan. Ich habe den Tabellenrechner mal angeworfen, weil du ja gerade gesagt hast, wir fahren jetzt dahin, ne, voller Euphorie, wir haben auswärts einen Punkt geholt gegen Hannover, dann haben wir 3 Punkte zu Hause geholt, jetzt fahren wir nach Elversberg, die ja wirklich Probleme hatten und dann schwuppsiwupps hauen sie letzte Woche St. Pauli weg und haben quasi St. Pauli vom Thron gestoßen. Ne?
Ja, absolute Hammer, lagen glaube ich zweimal zurück sogar und sind, haben dann noch gewonnen. Und nicht vergessen haben wir ja auch das Hinrundenspiel hier auf Schalke. Da haben sie ja auch nur gewonnen, sondern zum Teil auch richtig guten Fußball gespielt. Karel Gerets hat ja heute selber noch gesagt, das Spiel hat er noch in sehr guter Erinnerung. Es hätte im Grunde 4 Wochen danach kein anderes Thema gegeben, als dass Schalke gegen Elversberg verloren hat.
Bin ich gar nicht mehr im Thema als Rückspiel. Also ich weiß, dass wir verloren haben, 2-1, ne? Hm. Was war da Spektakuläres dran?
Naja, das Resultat an sich finde ich eigentlich schon spektakulär. Also
ja, erste Heimspiel.
Das reicht mir an spektakulärem. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Elversberg führte relativ schnell 2-0 und Kenan Karaman macht das Tor zum 2-1, hat dann aber nicht mehr gereicht. Ja.
Ja gut, das war die erste Begegnung, ne? Tatsächlich. Also die Profimannschaft?
Die erste Begegnung mit der Profimannschaft. Die zweite Mannschaft von Schalke hat schon häufiger mit Elversberg zu tun gehabt. Ich glaube in den Jahren 2008 bis 2012. Da gehörte die SV Elversberg zur Regionalliga West. Ich nehme an, die werden irgendwie so an der Grenze gewesen sein und sind dann der Westliga zugeordnet worden. Und in diesen 8 Spielen, oder ich glaube von diesen 8 Spielen gegen Elversberg, konnte Schalke nur 1 gewinnen.
Kein gutes Omen.
Das wäre kein gutes Omen. Und in Elversberg gab es 3 Niederlagen und ein Unentschieden für Schalke. Aber ist schon ein paar Jahre her, ganz interessant. Damals hat Danny Latzer zum Personal der Schalker Zweiten gehört. Der kam damals wahrscheinlich gerade aus der Jugend raus.
Ich würde mich festlegen, der gehört am Freitag nicht zum Personal.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, und er ist nicht verletzt. Ja. Wird einfach nicht reichen, leistungstechnisch, für den Kader. So würde ich jetzt mal. Also zumindest gegen Nürnberg war er nicht im Kader.
Ja, aber ich glaube, das letzte Spiel, was wir von Danny Latzer gesehen haben, war das in Berlin. Und hat er von Anfang an gespielt. Und da muss ich bei allem Respekt vor Danny Latzer, muss ich sagen, das war jetzt auch nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben, um ihn dann jetzt nochmal zu nominieren.
Ja. Können wir ja vielleicht auch noch gleich drauf eingehen, wenn wir über das Thema Berichterstattung sprechen. Da gibt es ja viele Randnotizen, die wir aufgreifen können, die ja überhaupt dazu geführt haben, dass es in den letzten Tagen, Wochen eine ziemlich hektische, in meinen Augen auch manchmal überflüssige Berichterstattung gab und sich das also ein bisschen hochgeschaukelt hat und ich mich sogar, obwohl wir ja auch drin sind, mittendrin sind in diesen, wir berichten ja auch, aber wir müssen auch ganz klar sagen, wir sind zu dritt und wir haben ja gar nicht die Möglichkeiten, so ein tiefes Netzwerk zu haben, wie es vielleicht andere große Medien haben und die haben natürlich von überall kriegen die Infos. Und ob das aber überall dann so hundertprozentig stimmt und was da für persönliche Eitelkeiten mitspielen, das können wir ja gleich mal besprechen. Lass uns das Thema noch ein bisschen aufschieben. Also, das habt ihr schon mitbekommen, das wird nochmal definitiv angesprochen. Wir waren eigentlich bei der Flatter immer noch, ne? Und ich wollte eigentlich dieses Thema nicht ansprechen und dann kommt dieses Thema, ich sag's wie es ist, der Tabellenrechner. Ja, dazu haben wir Umfragen gestartet und das wird auch ein fester Bestandteil sein in unseren nachfolgenden Podcasts. Wir haben in unseren Artikeln werden ja ab und zu Umfragen geteilt und die werden wir dann hier ausführlich so gut es geht, besprechen. Und ich würde jetzt gerne noch so einen Jingle einspielen. Umfrage der Woche. Bling, bling, bling. So wie es andere Podcasts machen. Vielleicht mache ich das irgendwann. Dann muss ich mir irgendwie gucken, ob es eine schöne Melodie gibt. Dann suche ich mir eine nette weibliche Stimme. Und die sagt dann die Umfrage der Woche. Und dann besprechen wir die. So ein bisschen Show.
René, solange ich diesen Jingle nicht selber singen muss, ist mir alles recht. Was du dir da einfallen lässt.
Ja. Vielleicht nehmen wir die Tine, die letzte Woche im Podcast war. Die hat ja eine sehr angenehme Stimme. Und können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Über die Resonanz des Podcasts mit jemandem, der quasi in der Fanszene drin ist und uns so ein bisschen mitnimmt, was wir ja eigentlich gar nicht so mitkriegen. Ne? Also es ist nicht möglich, das so aufzusaugen, wie es Fans vor Ort aufsaugen. Oder? Auch ja, wenn man auswärts im Stadion ist.
Sagen wir so, die Zeit als Fan, die habe ich zum Beispiel hinter mir. Also ich weiß schon, wie das ist.
Ja, eben drum frage ich es ja.
Nein, du stellst das im Grunde so hin, als wenn wir das nicht wüssten, wie das ist. Also ich habe als Jugendlicher waren wir schon auswärts auch viel unterwegs und ich weiß, was das bedeutet, was man da teilweise in Kauf nimmt auch. Aber heute, die heutige Generation, da kann ich natürlich jetzt, was Auswärtsfahrten betrifft, nicht mehr mitreden, ganz klar. Wir sind dann halt beruflich auswärts im Stadion und ich denke mal, der Trip eines Fans, der unterscheidet sich dann schon von dem eines Journalisten, ganz klar.
Ja, das wollte ich so damit sagen. Wir sind natürlich im Bild, weil wir auch in der Kurve standen und haben schon ordentlich gefeiert oder auch getrauert, je nachdem.
Ich habe sogar bei meinen ersten Spielen, die ich dann Schalke beruflich begleitet habe, auf der Pressetribüne bei Schalke Toren immer gejubelt, wie ein Verrückter. So wie früher in der Kurve auch. Bin also völlig durchgedreht, bis mich dann erfahrene Kollegen, Gott sei Dank und auch richtigerweise, dann irgendwann mal zur Raison gerufen haben und gesagt haben, mal, junger Freund, mach mal ein bisschen halblank. Also hier sind wir dann schon ein bisschen... Das ist die Stimmung dann doch etwas gedeckter.
Das wurde mir auch mitgeteilt am Anfang meiner Schalke-Karriere, dass man doch, wenn man beruflich über den Verein berichtet, dass man vielleicht nicht ganz so ausarten sollte. Ist mir in Berlin 2011 nicht gelungen. Das war schlichtweg unmöglich.
Pokalfinale
okay, gegen Duisburg. Ja. Es war einfach nicht möglich, da einfach zu sitzen. 1-0. Wer hat es 1-0 gemacht? Raoul
Huntelaar hat getroffen.
Drexler.
Drexler. Mein Gott, was für Namen.
Schöne Grüße an Abi übrigens. Den hatten wir im Legendentalk und der hat auch immer wieder Drexler gesagt, statt Drexler. Das steckt drin.
Also, da gibt es zwei Erklärungen. Entweder die Sehnsucht nach Julian Drexler und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Rüdiger Abramczyk auf Schalke gespielt hat, als Alfred Draxler seine Hochzeit als Schalke-Journalist hatte. Damals auch noch bei der Burschen Zeitung übrigens. Ich war ja im Grunde dann einer der Nachfolger von Alfred Draxler bei der Burschen Zeitung.
Das macht mich jetzt ein bisschen sprachlos.
Tatsächlich?
Wusste ich nicht.
Ich dachte, die Geschichte hätte ich dir schon 100 Mal erzählt. Ich dachte, jetzt guckt der René gleich wieder und ach Mensch.
Nee.
Immer die alten
Kamellen. Alfred Draxler, wo kommt der denn her?
Der kommt aus Gelsenkirchen. Ich glaube aus Gelsenkirchen, aus Buhr, ja.
Was eine Karriere. Ob man tauschen möchte, sei dahingestellt. Aber
also ich habe mich bei der Burschen Zeitung auch immer sehr wohl gefühlt. Das ist jetzt die Frage, was ist eine Karriere? Aber da kommen wir jetzt ins Philosophieren. Nein, natürlich, doch, der hat, also für den war die Burschen Zeitung ein Sprungbrett, dann ist er zur Bild gegangen und dann hat er bei Bild hat er dann tatsächlich Karriere gemacht. Ja.
Ich kenne auch Menschen, die von der Bild zum FC Schalke 04 gegangen sind.
Ja, geht ja alles. Muss ja auch jeder so machen, wie er es für richtig hält. Also der Abi hat auf jeden Fall auf Schalke gespielt, als Alfred Draxler hier tätig war. Und die beiden hatten natürlich auch viel miteinander zu tun. Möglicherweise kommt seine Sehnsucht nach dem Namen Draxler dann noch daher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Außerdem bin ich dem Abi immer noch gram. Schöne Grüße. Der hat auf Der hat es auf meine WhatsApp am Samstag nicht geantwortet. Ich bin immer noch ein bisschen beleidigt.
Ich habe es ihm gesagt und er hat es wirklich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Sagt er, aber ganz ehrlich, Samstag war ein Höllentag. Der war schön, da war viel los, die haben viel Menschen getroffen, haben sich wahrscheinlich ausgetauscht und er sagt, da ist halt 100% untergegangen, aber er hatte ja schöne Grüße zurückbestellt. Das kommt nie wieder vor.
Ja. Ne? Abi. Dass er mir schöne Grüße bestellt, oder?
Also, so, das ist unbeantwortet.
So Sache, dein Tabellenrechner.
So, Moment, genau, die Frage der Woche, oder sind ja die Fragen der Woche, Jingle, ding, 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 die Frage der Woche. Und da habe ich ja wieder mal meinen Tabellenrechner rausgezogen und ja, ich hatte auch mal berechnet, dass Schalke noch aufsteigen kann. Das ist alles hinfällig, das geht nicht mehr, also das Thema ist durch. Aber es geht halt immer noch darum, kann der FC Schalke 04 die Klasse halten? Ich meine, natürlich kann der FC Schalke 04 die Klasse halten, aber wie viele Punkte braucht er denn noch? Und da habe ich mal wirklich sehr, sehr schlecht für Schalke getippt. Also so, dass man auswärts nichts holt. Ich habe, glaube ich, gegen Osnabrück einen Punkt gesetzt. Also dafür, ne? Habe aber auch, Moment, vertauscht das jetzt? Wir haben Osnabrück auswärts und Rostock zu Hause, ne?
Richtig.
Genau.
Rostock ist das vorletzte Saisonspiel. Und eine Woche davor ist Osnabrück.
Genau, und dann habe ich sogar Osnabrück noch als Niederlage gemacht. Und habe nur Rostock noch als 3 Punkte auf unserem Konto geschrieben. Das heißt, mit 3 Punkten und den Konstellationen der anderen Mitbewerber um den Klassenerhalt, die ich auch so getippt habe, wie sie in den letzten Spielen, außer Elversberg war, aber die hatte ich gar nicht mit drin. Aber du siehst ja selber, wir wissen, jeder kann jeden schlagen. Die Liga ist eine völlige Wundertüte, da kann so vieles passieren. Aber so die Tendenzen der letzten Spiele, selbst mit 3 Punkten wäre Schalke am Ende immer noch auf Platz 14. Es wäre eng alles, natürlich ist es jetzt auch noch, aber die ganz große Gefahr, die müssten das eigentlich mit 3 Punkten im Sack haben, war meine Meinung. Ich bin natürlich auch dafür, dass man einfach jetzt noch ganz viele Punkte holt, dass man einfach ganz sicher irgendwo auf vielleicht noch im einstelligen Tabellenplatz kommt, warum auch denn auch nicht. Und diese Frage haben wir gestellt, wie viele Punkte braucht Schalke noch für den Klassenerhalt? Und wenn ihr mögt, könnt ihr bei Spotify, wenn ihr uns über nur Podcast hört, zum Beispiel bei Spotify könnt ihr kommentieren. Wir haben aber auch unseren YouTube-Channel vom Medienhaus Bauer Ruhr Nachrichten, wo auch unser Vodcast dann in dem Falle zu sehen ist und zu hören ist. Da habt ihr natürlich auch eine Kommentarfunktion. Da kommentiert ihr auch relativ fleißig. Und ich überlege, ob ich Social Media noch mit ins Spiel bringe. Wir haben ja so viele Kanäle. Wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben Twitter. Und da habe ich mir gesagt, bevor ich dann was Falsches sage, lass uns das doch auf Insta machen. Auf Insta wird immer sehr gerne kommentiert und unsere Insta-Seite, ich wusste nicht, ob ich das schon mal so genau kommuniziert habe, gibt es ja auch die Schalke News MHB-Seite. Das ist die Schalke News-Seite vom Medienhaus Bau und der Ruhrnachrichten, also Schalke unterstrich News unterstrich MHB, dann dürftet ihr unsere Seite finden und dort werde ich eine Umfrage erstellen. Nicht die, die wir jetzt besprechen, die nächsten Umfragen und dann könnt ihr darauf auch reagieren und ja, eure Kommentare schreiben. So, und die Umfrage, die wir hatten, wie viele Punkte braucht Schalke noch? 6 Punkte, habe ich gesagt, sollten reichen. Das wären beide Heimspiele gewinnen.
War das vor dem Nürnberg-Spiel oder danach?
Nein, nach dem Nürnberg-Spiel.
Nach dem Nürnberg-Spiel, okay.
Na, also das ist dann quasi aktuell nach dem Spiel. 6 Punkte sollten reichen, hatte ich angegeben. 3 Punkte reichen knapp. Das wären dann 38 Punkte insgesamt, bei 6 Punkte natürlich dann 41. Und 8 Punkte und Schalke hat den Klassenerhalt sicher 43%. Jetzt sind Mehrfachnennungen nicht möglich, darum ist diese eine, 8 Punkte und Schalke mit Klassenerhalt sicher, 18% haben getippt, dass das erst reicht. Wiederum haben aber auch 18% getippt, die auf meiner Seite sind. 3 Punkte müssten auch reichen. Ah, aber die absolute Mehrheit, 64%, haben gesagt, ja, 6 Punkte müssten es schon sein. Also das wären aber dann aus meiner Sicht aber auch, ja, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster legen, aber 6 Punkte, das muss doch reichen in den letzten 5 Spielen.
Wie viel haben sie jetzt? 35? Das 35? Ja. Das wären 41, ja. Damit solltest du, also das gab es glaube ich in der Geschichte der zweiten Liga noch nicht, dass du damit
40, ne?
Dass du damit abgestiegen bist. Erzgebirge Aue hat es einmal erwischt, ich glaube in der Saison 2017-18. Wir hatten ja neulich mal so einen Text drin mit den nötigen Punktzahlen. Da sind die, glaube ich, mit 40 Punkten, die mussten mit 40 Punkten, glaube ich, in die Relegation.
Können wir auch direkt nachgucken. wenn wir das genau verifizieren wollen. Welche Saison sagst du?
Ich glaube 2017, 2018.
2017, 2018, werde ich mal hier.
Es gab aber auch schon Jahre, da haben 32 oder 33 Punkte gereicht. Ja, ich glaube, der Schnitt, den du brauchst, der liegt irgendwie bei 34 Punkten. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, 34,68 Punkte oder so ähnlich. Das wäre der ultimative Durchschnitt an Punkten, mit denen du den Klassenerhalt schaffst.
Also das war ja noch verrückter, diese Saison 17, 18, weil es jetzt ja schon eng ist, ne? Und ja, man sagt, bis Platz 12 ist ja alles eng. Da war der 10-Platzierte mit 43 Punkten, 3 Punkte vorm Abstieg.
Ja.
Oder vorm Relegationsplatz. Und du hast recht, Aue dann auf Relegationsplatz 16 mit 40 Punkten. Braunschweig ist abgestiegen mit 39, ja. Kaiserslautern 35 Punkte. Ja, ach, alte, mal, Bekannte, ne? Alte Bekannte.
Ja. Lautern mit 35 abgestiegen, mit einer Punktzahl, mit der du in manchen Spielzeiten sicher drin geblieben wärst, 35. Ja,
ja.
Ja, aber die 6 Punkte, also wir haben noch 5 Spiele, traue ich dem Blauen ja durchaus zu, dass sie die noch irgendwo holen.
Ja, ich bin da auch ganz, ganz sicher. Und wer war oben auf dem Aufstiegsplatz? Düsseldorf, Nürnberg ist aufgestiegen und Kiel war eine Relegation. Hat ja nicht geklappt. Daran erinnere ich mich. Hat nicht geklappt. So, also sind wir der Meinung, 6 Punkte sind wir safe? Das wären beide Heimspiele.
Ja.
Aber nächstes Heimspiel ist Düsseldorf. Die spielen ja nochmal ganz oben mit. Ja, wir haben auch St. Pauli geschlagen.
Ja, ich bleib ja dabei. Du kennst meine Meinung. Ob diese Schalker Mannschaft ein Spiel gewinnt oder verliert, das hängt mal in erster Linie von ihr selbst ab. Du hast ja jetzt auch wieder am Samstag gesehen, wenn die einmal ein bisschen ins Rollen kommen, dann können die schon was, dann ist das eben doch nicht so eine Gurkentruppe, wie ihr viele unterstellen. Wenn die sich allerdings wieder selber ins Knie schießen, wie sie in dieser Saison viel zu oft gemacht haben und sich wieder überrumpeln, überlaufen lassen, dann musst du auch um diese 6 Punkte bangen, ganz klar, aber ich hoffe ja immer, jetzt wie auch nach dem Nürnberg-Spiel wieder, dass sie die Kurve jetzt dann doch zumindest so gekriegt haben, dass sie den Klassenerhalt dann safe machen.
Ich habe gerade die Idee gehabt, ich gucke mal jetzt in dieser Wahnsinnssaison 17-18 auf den 29. Spieltag, wie da denn die Punkteverteilung war. Da war nämlich aktuell zum Beispiel Lautern bei 29, Darmstadt bei 32, Darmstadt haben sich ja noch gerettet. Heidenheim hat sie noch gerettet. Alter Gott, was ist denn da passiert? Braunschweig war auf dem 12. mit 37 Punkten. Das sollte vielleicht auch eine Warnung sein, dass du mit 37 Punkten auf Platz 12 stehst, sogar 2 Punkte mehr als Schalke jetzt hat und Braunschweig ist, wie wir es gerade festgestellt haben, abgestiegen.
Dann haben die nur noch 2 Punkte geholt. Du hast gerade, glaube ich, gesagt 39.
Ja. Ne? Oh. 35 Punkte Lautern. Die haben 6 Punkte aber auch geholt. Also die haben nochmal ordentlich aufgeholt. Aber Darmstadt, Heidenheim, Pauli, Fürth ist ja knapp dem Ganzen entronnen. Ja. Schon krass. Also, das wiederum sollte man vielleicht nochmal rausschreien und in die Köpfe der Spieler. Es ist tatsächlich, wenn so eine Saison nochmal kommt, alles möglich. Ja. Oben ist nichts mehr passiert. Da war es tatsächlich der gleiche Stand. Düsseldorf 1, Nürnberg 2, Kiel auf 3. Mhm. Aber sie hatten auch da tatsächlich schon gehörig Abstand zu den Nächsten.
Ja. Wo stand denn Aue zu dem Zeitpunkt am 29. Spieltag?
Aue stand zu dem Zeitpunkt auf Platz 8. Tja, mit 39 Punkten.
Aua.
Also haben die nichts mehr geholt.
Ja.
Oh Gott, schönen Gruß in meine alte Heimat. Das ist mein alter Verein. Da hießen sie noch Wismut. Wismut Aue.
Ja, da sind die richtig schön abgeschmiert.
Ja. Ja, hatte ich alles gar nicht mehr auf dem Schirm, aber tatsächlich nochmal mehr, 4 Punkte mehr als Schalke jetzt hat.
War das nach dem Tedesco-Jahr in Aue?
Das
könnte doch sein. Tedesco ist doch, der war doch zu dem Zeitpunkt schon auf Schalke.
So, 17, 18 sagst du? Tedesco ist, 17, 18 war der.
Mhm.
Also vor.
17, 18 war er auf Schalke.
Nee, 17, 18 war er in Aue.
Aber die sind doch nicht mit Tedesco dann.
Nee, es war ja 17, 18, oder? Wollen wir jetzt hier uns um Kopf und Kragen reden? 17, 18, tatsächlich. Wir können ja mal gucken, wer am letzten Spieltag.
17, 18 war Tedesco doch schon auf Schalke, oder nicht? Jetzt bin ich.
Ist er in der Winterpause gekommen?
Nee, den hat doch Heidel als Nachfolger von Weinzierl geholt.
Ja, gut.
Wir haben Zeit. Heidel kam doch 16, 17 und hat Weinzierl als Trainer gehabt. Und dann war doch. Weinzierl war ein Jahr und dann war.
So, ich rufe jetzt das Trainerprofil
auf. Wir driften gerade völlig ab. Wir reden jetzt mehr über Aue und über die Saison 17, 18.
Richtig, aber das macht ja umso mehr Sinn, um zu sehen, dass wenn man diese Tabellenkonstellation sich nochmal vor Augen führt, wie viel Schiss man noch haben muss.
Wir müssen die Kurve wieder zu Schalke kriegen.
Ja, aber dass Schalke mit 35 Punkten noch lange nicht safe ist, wenn Aue mit 39 Punkten absteigt am 29. Spieltag.
Aber einen müssen sie ja noch geholt haben. Die sind ja mit 40, glaube ich, in die Relegation gekommen, ne, in dem Jahr.
So, Domenico ist gekommen am 1.7.2017.
Ja, genau. Also sind die dann nicht mit Tedesco abgeschmiert?
Nee. Ja, okay. Das wäre ja auch.
Gut.
Das wäre ja auch irre. Die sind abgeschmiert, nachdem er weg ist.
Ja.
Ach, jetzt haben wir den Schuldigen für meinen alten Verein.
Es wäre auch verrückt, wenn Schalke dann einen Trainer verpflichtet hätte, der mit Aue gerade den Sturzfluch hingelegt hat.
Ja.
Jetzt sag nicht, es wäre typisch Schalke. Auf diese Theorie möchte ich nicht.
Ich verkneife es mir, aber es wäre jetzt, wär jetzt nicht super ungewöhnlich, wenn man so einen Move machen würde. Haben wir schon irgendwelche Gerüchte? Trainer, also viele sagen ja, Karel Geraerts wird sich das sicherlich nicht antun. Hat ein tolles Angebot aus Belgien, seine Heimat. Das würde ja alles passen. Wenn er den Abstieg schafft, sagt er dann: So, das war's.
Ja, können viele sagen. Ich bin da noch nicht so von überzeugt. Ich glaube schon, dass er ein Kämpfer ist. Also wir reden jetzt mal vom Klassenerhalt. Mhm. Ich glaube schon, dass er gerne auch auf Schalke zeigen würde, was er wirklich drauf hat. Im Grunde ist ja alles, was er hier gemacht hat, seitdem er gekommen ist, der ist ja eigentlich ständig mit irgendwelchen Aufräumarbeiten beschäftigt. Der hat Schalke am 9. Spieltag übernommen. Schalke hatte 7 Punkte, stand auf dem Relegationsplatz. Unter Thomas Reis hatte Schalke geholt in 7 Spielen 7 Punkte, ist einer im Schnitt. Mit Geraerts haben sie geholt, jetzt 1,4 Punkte im Schnitt. Er hat sie also zumindest, und nur das zählt für mich eigentlich, er hat sie zumindest von den Ergebnissen her deutlich besser gemacht und hat sie auch jetzt überm Strich gehoben. Ich glaube allerdings schon, dass sich beide Seiten, Schalke und auch er, bei seiner Verpflichtung ein bisschen mehr versprochen haben. Ich glaube schon, dass die gehofft haben, dass sie eventuell auch nochmal oben anklopfen können. Aber im Grunde hat er ja mit so vielen Baustellen hier die ganze Zeit hier zu kämpfen gehabt, das ist ja auch noch gar nicht, das ist ja noch gar nicht so seine Mannschaft. Die Wende sollte ja so ein bisschen kommen in der Rückrunde, nachdem man dieses Jahr ganz gute Trainingslage hatte und 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen vorher geholt hat. Aber er hat es halt nicht geschafft, diese Auswärtsschwäche mit der Mannschaft abzulegen. Jetzt strampeln sie weiter da unten rum. Ich finde aber trotzdem, dass er sich in dieser ganzen Gemengelage sehr gut und sehr souverän auch behauptet. Ist ja alles gar nicht so einfach. Auch du sprichst ja die Berichterstattung auch an. Dann auch mit dieser Mannschaft, die sicherlich keine leichte ist. Ich glaube aber, bei vielen Fans hat er einen Stein im Brett. Ich glaube, die trauen ihm eine ganze Menge zu. Ich glaube, das spürt er auch. Er weiß natürlich, was Schalke für ein Verein ist. Er spürt das ja. Also sorry, der steht ja auch alle 2 Wochen mit 60.000 Zuschauern und der kann sich natürlich auch vorstellen, meine Güte, was ist hier eigentlich los, wenn wir mal Erfolg haben, wenn wir mal oben stehen, wenn wir wirklich mal aufsteigen. So, das spricht ein Trainer ja auch an. Und das mag der ja auch. Und ich hab gestern auch mit einem belgischen Kollegen gesprochen, der sagte also mit Brügge, da wäre er sich gar nicht mal so sicher, weil es war wohl so, dass Karel Geraerts in der vergangenen oder vor der vergangenen Saison schon mit Brügge verhandelt hat und da auch im Gespräch war. Und dann hat man aber einen anderen Trainer ihm vorgezogen. Und da wäre er bis heute noch so ein bisschen sauer drüber und hätte das nicht vergessen. Also der Kollege hat das in Zweifel gezogen, dass er wirklich nach Club Brügge geht, ohne das jetzt auch zu wissen. Das sind ja alles, wir bewegen uns hier alle da in einem nur in einem Raum von Spekulation. Der eine interpretiert das in eine Aussage rein, der eine interpretiert das rein. Aber ich bin da Stand jetzt noch nicht von überzeugt, dass er bei Klassenerhalt Schalke wirklich verlässt.
Deine persönliche Meinung, würdest du dich freuen, wenn er bleiben würde?
Ach, freuen ist immer so ein Begriff. Ja, ich freue mich in meinem Leben über andere, ja. Über andere Dinge.
Du weißt, wie ich es meine.
Ja, eigentlich schon, ja, weil mich würde interessieren, wie läuft so eine komplette Saison mit Karel Gerards oder wie läuft eine Saison mit Karel Gerards, wenn er, und davon ist dann ja auszugehen, in der kommenden Saison auch wirklich eine Mannschaft hat, bei deren Zusammenstellung er möglicherweise auch ein Wörtchen mitreden konnte. Wenn also gezielt eine Mannschaft auch nach diesem Trainer dann formiert wird. Weil da hat er ja nun mal in Belgien gute Arbeit geleistet und hat ja da wohl auch einen sehr guten Ruf. Und mich würde das eigentlich mal interessieren. Und natürlich ist ein Trainerwechsel auch immer spannend, wenn dann ein neuer Trainer kommt. Du kennst ja dann die Geschichten, die ausgekramt werden. Aber ich sage auch ganz ehrlich, also Trainerwechsel haben wir jetzt eigentlich auf Schalke in den letzten Jahren reichlich gehabt. Wäre ja wirklich mal erfrischend und wohltuend, wenn man dann wirklich auch mal sagt, so, der ist jetzt unser Trainer, der bleibt jetzt unser Trainer. Und wenn er dann auch will, dann ja, dann würde ich mich wahrscheinlich... dann würde ich mich auch ein bisschen freuen, wenn er dann bleibt, ja.
Ja, ja, ich fände es auch sehr spannend, was denn passiert, wenn die Saison, man darf es ja gar nicht sagen, erfolgreich abgeschlossen wird, aber es ist ja tatsächlich ein Erfolg, wenn du nach diesem ganzen Schlamassel die Klasse hältst, vielleicht auch schon ein, zwei Spieltage vor Saisonende, das wäre dann noch entspannter. Am liebsten wäre es mir ja beim Heimspiel gegen Kräuter Fürth.
Das wäre zum einen entspannter und das wäre auch ganz wichtig, weil du willst ja irgendwann mal konkret mit den Planungen für die nächste Saison anfangen. Guck mal, wir haben jetzt das dritte oder vierte Jahr hintereinander, wo es immer um irgendwas geht. Wo die nicht einmal wirklich dann schon mal lange vorher sagen konnten, wir wissen genau, in welcher Liga wir spielen und darauf planen wir hin. Das ist ja schon immer ein Fortschritt. Deswegen haben die auch diese Prämie, diese Sonderprämie ausgelobt. Außer es war ja keine Nicht-Abstiegsprämie im Grunde, sondern es war ja eine Prämie quasi mitten in der Saison, mitten im Endspurt für diese drei Spiele, 7 Punkte, weil sie sich davon natürlich erhofft haben, wenn wir diese 7 Punkte haben, wenn wir die holen, dann haben wir eine vermeintliche Planungssicherheit und das wäre dem Verein dann diese angeblichen 400.000 Euro wert gewesen. Also natürlich wäre das wünschenswert, wenn du relativ früh da den Deckel drauf machen kannst. Noch mal ganz kurz zu Gerards. Ich mag ihn irgendwie auch. Ich finde ihn auch recht sympathisch. Jetzt sind unsere Berührungspunkte nicht allzu viele. Das bewegt sich dann hier bei den Pressekonferenzen, bei den paar Trainingseinheiten. Manchmal gibt es ja auch so, wobei es jetzt auch weniger geworden ist, mal so Treffen, mal so zwischendurch, wo man dann mal so ein bisschen spricht. Aber ich mag ihn einfach, weil ich finde, er benennt die Dinge sehr präzise, er redet nicht lange um den heißen Brei herum. Er antwortet vernünftig auf Fragen, die man ihm in der Pressekonferenz stellt, auch wenn es immer die gleichen Fragen sind, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, gleich wenn wir über Berichterstattung allgemein reden. Oder wenn es oft die gleichen Fragen sind, aber er macht das alles einigermaßen souverän und ich würde es ihm einfach auch gönnen. Der ist ja wirklich in eine ganz schwierige Phase des Vereins hier reingekommen. Der will ja im Grunde nichts anderes machen, als eine Mannschaft zu trainieren und die dann auch siegen sehen. Aber der kriegt ja von links hört er Existenz bedroht, von rechts hört er Stadionverkauf. Dann kriegt dann auch jede Woche erklärt, was er wahrscheinlich am besten selbst weiß, wie kompliziert diese ganze Kabine ist. Das ist ja auch alles sehr, sehr, sehr ungemütlich für einen Trainer. Ich hoffe, er beißt sich da durch und dann soll er mal bleiben und in der nächsten Saison zeigen, was er wirklich drauf hat.
Wäre eigentlich wieder ein guter Zeitpunkt, direkt schon über diese Berichterstattung in den vergangenen Tagen, Wochen zu sprechen. Wir wursteln uns heute so durch. Also der rote Faden ist da, aber der schlängelt sich mal wieder so ein bisschen. Wir haben ja noch nicht mal über Nürnberg gesprochen.
Nürnberg.
Ne? Nürnberg. Ja. Wir haben ja gewonnen, 2-0.
Richtig.
Ja. Ja, vielleicht, ja. Aber das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, aber Blick auf die Uhr, 35 Minuten und Ja, aber liebe Leute, daran müsst ihr euch bei uns gewöhnen. Wenn wir ein Thema irgendwo aufgreifen, am Rande aufschnappen und das ist interessant, darüber zu plaudern, dann machen wir das auch.
Es hängt ja alles irgendwie auch zusammen. Man kann ja das eine Thema immer so schlecht von dem anderen trennen. Mein Lieblingsspruch zu diesem Komplex Themen miteinander, die zusammenhängen, kommt von, kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, Detmar Kramer. Kennst du nicht den Fußballprofessor?
Nein.
Detmar Kramer. Ganz bekannter Fußballtrainer, bekannt geworden als Napoleon, weil er sich einmal in einem Napoleon-Kostüm hat fotografieren lassen. War Trainer der Bayern. Leverkusen hat er, glaube ich, trainiert, war sehr viel im Ausland unterwegs. Ganz toller Typ, glaube ich. Ich habe den nie persönlich.
In Dortmund geboren.
Naja, gut. jetzt könnte ich was sagen. Gehört dann eben auch zu seiner Vita dazu. Und der hat nämlich mal gesagt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht vergrabe. Im Leben hängt alles irgendwie zusammen. Wenn man sich am Hintern ein Haar rausreißt, fängt das Auge an zu drehen.
Da gibt es auch mal bei Wikipedia so Zitate, die er mal gebracht hat. Guck ich mal, ob ich das jetzt finde. Dabei
sein. Schön, wie du auf den Spruch reagierst. Ich dachte, das wäre ein Schenkelklopfer.
Aber ja, innerlich rebelliert es bei mir. Da knallt es gerade alles durch.
So viel zum Thema Themen durcheinander bringen.
Jetzt wird es wieder Kommentare geben, der kennt den Detmar Kramer nicht. Nee.
Es wird Kommentare geben, den Neubaum, der Blödmann, der soll nicht so viel über die alten Zeiten erzählen.
Ah nee, das ist gerade das, was viele interessiert. Also man muss auch mal dazu sagen, wir sind ja nicht der klassische Podcast, wo sich jemand zusammensetzt und dann wild drauf losplaudert und ihre Erfahrungen und Erlebnisse untereinander austauschen. Wir versuchen ja schon ein bisschen unsere Arbeit da einfließen zu lassen. Und du bist jetzt so viele Jahre schon dabei, auch wenn du sagst immer, wenn der Opa vom Krieg erzählt, ich finde das immer super spannend, ne, was man da alles so mitnimmt. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal, ich habe ja auch mal irgendwann angefangen. Und wenn dann zum Beispiel Norbert Neubaum da erzählt hat, denke ich mir, warum weiß der das alles noch? Aber es ist halt so, wenn man sich mit einem Thema tatsächlich auseinandersetzt, mehrere Jahre, dann bildet man auch für sich, glaube ich, so einen roten Faden und das ist halt erlebt und das bleibt auch dann irgendwie.
Ja, das ist erlebt, das bleibt auch und es macht ja auch Spaß.
Ja.
Es ist auch keine Geschichte, wo du dann abends oder wann auch immer dann nach Hause gehst und willst dann im Grunde mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Ich mache ja trotzdem abends die Kiste noch an und guck Fußball im Fernsehen, auch wenn ich beruflich damit zu tun habe oder fahre, wenn es die Zeit erlaubt, sonntags nachmittags zur Lohheide, um Wattenscheid im Abstiegskampf zu unterstützen.
Wie steht es da momentan?
Danke, dass du nachfragst. Auf die Frage warte ich eigentlich schon seit mehreren Podcasts.
Ich habe schon nachgefragt.
Die haben sich wieder einigermaßen berappelt. Ja. Die haben sich im Winter nochmal ordentlich verstärkt und jetzt stehen sie im Moment über dem Strich, sind glaube ich vor allem zu Hause, haben sie jetzt ein paar Heimspiele gewonnen. Eins habe ich sogar gesehen und da haben sie mir auch richtig gut gefallen. Donnerstagabend Flutlicht gegen Viktoria Scharnholz. Und die Wurst ist immer noch die beste.
Also gut, dann ist das ja mal einen Ausflug wert, oder?
Die absolut, absolut, absolut. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Vor allem jetzt, wo das neue Stadion da auch gebaut wird. Also da entsteht, glaube ich, richtig was. Das sieht sehr, sehr groß und imposant aus hier.
Haben die auch eine vegetarische Wurst? Frag für einen Freund.
Habe ich nicht nachgefragt. Aber ich könnte mich schlau machen, ich könnte mich informieren.
Ja, okay. Wir waren immer auch noch eigentlich beim Themenkomplex die Fragen der Woche. So, da hatten wir noch eine. Und da würde ich jetzt den Schlenker nochmal zu Nürnberg rüberwerfen. Denn wir hatten nach dem Spiel gegen Nürnberg gefragt, wer war denn Spieler des Spiels? Und das war sehr interessant, auch zu beobachten, weil diese Umfragen machen wir ja nicht exklusiv, die machen ja viele Medien. Auch Schalke macht diese Umfrage und die haben einen Spieler gekürt, den ich leider gar nicht bei mir auf dem Zettel hatte, obwohl ich ja weiß, dass er der Garant ist, der Schalke hinten im Kasten einfach so gut es geht sauber hält. Er hat wohl, glaube ich, auch, ich habe das gestern oder heute Morgen gelesen, die beste Quote aller Torhüter. Und da ist ein Marius Müller natürlich immer Spieler des Spiels. Er hatte, glaube ich, mal einen einen leichten Durchhänger. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Aber wir hatten den gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe den zumindest nicht in dem Kreis gesehen, wo ich sagen würde, ja, der hat jetzt besonders hervorgehoben. Ich hatte Yusuf Kabadai, Paul Seguin, Thomas Kalasch, Kenan Karaman und Derry John Merkin auf dem Zettel. Und bei uns hat mit Abstand Yusuf Kabadai gewonnen. 42,7% Spiele des Spiels. Und wenn ich auf meinen Chancenzettel schaue, den ich mir ja immer mit anfertige, da habe ich erste Minute Kabadai, sechste Minute Kabadai, 42. Nee, das war Karaman. Ja, dann 64. nur noch faul. 80. Kabadai. Ja. Sonst hatte ich den gar nicht so auf dem Zettel. Aber es war der Spieler des Spiels für viele. Weil ich mir das Spiel danach auch nochmal ein bisschen angeguckt habe, weil ich sitze während des Spiels, bin ich mit so vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt, dass ich nicht alles mitbekomme. Habe ich auch schon tausendmal erklärt. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er die Position gewechselt hat. Er ist ja von der rechten Seite dann ins Zentrum und auch links gegangen. Ne? Und das hat ja hervorragend geklappt.
Ja, ich finde auch. Ist jetzt für mich keine Überraschung, dass Kabadai gewählt wurde. Er war an unheimlich vielen Offensivaktionen beteiligt. Sofort in der ersten Minute hat er eigentlich sofort quasi so ein Signal gegeben, dass die Mannschaft ins Spiel reinkommt. War schwer zu bremsen von den Nürnbergern, egal auf welcher Position. Hat den Elfmeter rausgeholt, hat das zweite Tor dann ja auch vorbereitet. Also ja, die anderen Spieler, die du genannt hast, inklusive Marius Müller, auch alle richtig gute Leistungen. Und wen du dann letztlich zum Spieler des Spiels wählst, das ist ja dann immer so eine subjektive Geschichte. Marius Müller hätte man auch hat natürlich auch einen Anspruch im Grunde auf diesen Titel, weil er Schalke zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt, als die Nürnberger gerade stärker wurden und auch ein bisschen Zug zum Tor dann gezeigt haben, weil er Schalke oder für Schalke dann eben die Null festgehalten hat. Insofern wäre das auch völlig in Ordnung, Marius Müller zu wählen. Kenan Karaman sowieso war auch wieder einer der besten.
Den Elfmeter wollen wir vergessen.
Er war ja irgendwie so ein bisschen kränklich. Schüttelfrost hat er, glaube ich, irgendwie gehabt. Ja, okay. So, umso höher dann seine Leistung auch zu bewerten. Merkin ist ja eigentlich immer on fire. Also ich sehe den total gerne, wie er in der ersten Halbzeit mal, da erinnere ich mich jetzt gerade, wie er einen Ball verloren hat. Und dann aber das Unheil ahnend wirklich im Affenzahn wieder zurück und den Ball dann noch wieder zurückerobert hat. Den kann man ja fast immer wählen.
Stärkste Spieler des Spiels war aber Kalasch. Nach Zahlen.
Kalasch hat sich super entwickelt, finde ich, in letzten Spielen. Ist stärkster Abwehrspieler für mich. Ist ja auch im Grunde gesetzt. Ist ja eigentlich so ziemlich der Einzige, um den es da keine Diskussion gibt. Ja gut, Merkin auch nicht. Aber ansonsten wird ja da immer so ein bisschen Kaminski, Schallenberg, rechte Seite ist sowieso immer so eine Baustelle. Aber Kalasch ist ja eigentlich, der steht ja da wie der Fels in der Brandung. Auch mittlerweile bei den Fans steht da ja auch jetzt sehr, sehr hoch im Kurs.
Lass uns mal über das Handspiel sprechen. 45. Minute, Paul Seguin, ich weiß, eigentlich ist es gar nicht der Rede wert, aber was mich so ein bisschen gestört hat und was mich aufgeregt hat, ist, dass, und das ist auch so ein abgedroschener Spruch, und ich glaube, wenn uns auch Fans von anderen Vereinen zuhören, die werden sagen, bei uns ist das ähnlich, aber ich glaube, wenn es auf der anderen Seite passiert wäre, hätten wir den Elfmeter so wieder typisch Schalke-like bekommen, also gegen uns bekommen. So, ich habe dich ja auch schon im Schalke-Talk nach dem Spiel gefragt, wie du es im Stadion gesehen hast. Der Ball kam ja von oben, er ist mit dem Rücken und natürlich.
Ich habe es tatsächlich nur im Original gesehen. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, könnte vielleicht was gewesen sein, aber dann habe ich auch tatsächlich noch gestutzt, weil ungefähr 20, 30 Sekunden nach der Szene hat der Schiedsrichter sich ja so ein bisschen zurückgezogen und war dann auch sofort umringt von einigen Spielern. Und in dem Moment dachte ich tatsächlich, jetzt ist er irgendwie aufgefordert worden, sich das Ganze nochmal anzugucken. Aber das Ganze hat sich dann ja in Wohlgefallen aufgelöst und er hat sich es auch, glaube ich, gar nicht angeguckt, sondern hat dann irgendwann sofort zur Ecke.
Ja, der Ball ging in den Oberschenkel und knallte.
Ja, gut, dann ja. Wir werden wir werden auch hier in diesem Podcast keine Lösung für die Handspielregelung finden. Nee. Das Thema wird uns... Nee.
Aber ist es wieder so ein typischer Zeitpunkt gewesen, wo du führst? Lass uns gleich nochmal über das 1:0 sprechen von Karaman. Du führst und dann im Gegenzug kommt dann so ein Ding, wo du dann wirklich zitterst und wieder sitzt und denkst, nein, bitte jetzt nicht durch so ein Ding, was ja auch wirklich so Schalke-typisch ist. Wer hat dieses Wort mal reingeworfen? Ist einfach schalkig. Und aber gut, dann hatten wir Glück, wenn man das so sagen darf, und der Elfmeter wurde nicht gegeben. Wir hatten aber dann noch einen Elfmeter. In der 56. Minute. Elver Karaman steht bei mir auf dem Zettel. Wie hast du diese Szene gesehen?
Ja, zunächst mal ein sehr schöner Angriff, schöner Pass, schöne Vorbereitung von Karaman. Kabadai geht durch und oder will durchgehen und in der Mitte steht Simon Terodde völlig blank, weil die Verteidiger sich dann in dem Moment auf Kabadai konzentriert haben. Also wenn, ich glaube, optimal wäre es gewesen, wenn Kabadai sofort den Ball versucht hätte quer zu passen. Ich glaube, das ging aber nicht, weil da war, glaube ich, das Nürnberger Bein dann schon davor. Ich glaube, er hat versucht, da noch vorbeizukommen und hätte dann quer gepasst. Wobei ich traue ihm auch zu, dass er es alleine versucht hätte, dann, wenn er denn dann durch gewesen wäre. Naja, auf jeden Fall ist er im Vollsprint, ist er zu Fall gebracht worden und die Nürnberger Proteste hielten sich auch in Grenzen. Ja. Und Kabadai selber hat auch gesagt, klarer Elfer. Und dann ist ja der Pfiff über jeden Zweifel erhaben.
Ja, aber die Ausführung war dann doch ein bisschen Pech. Also der Torhüter war nicht dran, ne? Also der ist direkt, glaube ich, an die Latte
gegangen. Ja, ich habe auch erst überlegt, weil dann hätte es ja dann eine Ecke gegeben. Aber der muss direkt an die Latte gegangen sein, ja.
Ja. Und dann,
aber eigentlich ist Kenan Karaman ja ein ziemlich sicherer Elfmeterschütze.
Vielleicht war es der Schüttelfrost und der Fieber.
Ich hab irgendwo jetzt eine Statistik gesehen, kann eigentlich nur der Kicker gewesen sein. Für sowas ist der Kicker prädestiniert. Das war der erste Elfmeter, den Schalke in der zweiten Liga verschossen hat, seit der Saison 1989-90. Jetzt überleg mal, kann das sein?
Zu Hause?
Kann das sein? Also ich meine, da stand überhaupt Elfmeter verschossen.
Vielleicht weiß das ja hier einer von unseren Zuhörerinnen.
Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich habe es nicht nachgeprüft.
Also, habt ihr zugehört, liebe Leute? Wir suchen Schwarmintelligenz. Wir können es natürlich auch gleich googeln, aber die Frage lasse ich einfach mal offen. Ich hatte gerade schon gesagt, 1:0 Karaman müssen wir auch erwähnen, aber lass uns erstmal gleich schon zum 2:0 springen. Seguin, 86. Minute. Da waren alle, glaube ich, sehr, sehr erleichtert, dass das Ding endlich drin war. Denn auch Nürnberg war ja in der zweiten Halbzeit nicht komplett abwesend. Ne? Dieser Can Uzun, der hatte ja auch eine Chance.
Nee, Nürnberg ist in der zweiten Halbzeit eigentlich, da haben sie dann mal begriffen, dass man auch mal aufs Tor schießen muss, wenn man eins erzielen will. Nein, ja, die haben mir so, wie die Fußball gespielt haben, haben die mir gut gefallen. Die haben mir den Ball schön laufen lassen bis zum 16er von Schalke. Finde ich, sah das alles ganz gut aus. Aber die haben so diesen Zug zum Tor, diese Aggressivität, die du einfach dann auch brauchst, um Tor unbedingt erzielen zu wollen, haben sie lange vermissen lassen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen gehabt. Uzun hat einmal gefährlich geschossen, den hat Müller richtig gut gehalten, der war, glaube ich, nicht einfach. Und dann, als Schalke schon 2:0 führte, da hat Müller am Schluss ja noch eine Glanzparade gemacht.
Er stand einfach gut.
Ja gut, aber da musst du dann halt auch stehen. Jetzt wissen wir alle, wie lange mittlerweile nachgespielt wird im Fußball. Also wenn du in der 96. Minute auf einmal noch ein 2:1 kassierst, dann kann da durchaus sein, dass der Schuss noch nach hinten losgeht. Also insofern nochmal Spieler des Spiels, ja, warum nicht auch Marius Müller, klar.
Ja. Schalke gewinnt 2:0 gegen Nürnberg. Nürnberg hat nicht das gezeigt, was sie vielleicht zeigen könnten. Und auch da lege ich mich fest, weil es Schalke einfach gut gemacht hat. Also viele haben ja gesagt, Schalke hat gegen Pauli gewonnen. Pauli hat sich überrumpeln lassen von der Aufstellung oder von der Taktik.
Aber das höre ich, also seitdem ich Schalke-Fan und auch als Journalist mit Schalke zu tun habe, höre ich eigentlich immer oder meistens, wenn Schalke gewinnt,
Die anderen waren kacke.
Ja, lag ja daran. ja, ja. dass die anderen nicht so gut waren. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Vereinen auch so ist, aber ich nehme das so wahr. Und dann schwillt mir doch manchmal der Kamm. Also dann sage ich immer, Freunde, das hat aber doch auch was mit Schalke zu tun. Natürlich war St. Pauli hier auf Schalke schwach, aber Schalke das auch richtig gut gemacht hat. Das ist ja immer Ursache und Wirkung. Und dieser Satz so immer, naja, und 2011 Pokalfinale, ja, 5-0 Duisburg,
Duisburg hat es ja auch irgendwie ins Finale geschafft. Ne? Genau, also nicht nur, weil sie sich dahin gemogelt haben, sondern die haben ja auch Leistung gezeigt. Ja. So wie und jetzt.
97 UEFA Cup sehe ich. Ja, nur die haben ja. Ja, die haben ja Schalke auch alle unterschätzt. Also irgendwie bei Schalke wird immer so ein bisschen relativiert, was ich für einen völligen Blödsinn halte. Wenn Schalke ein Spiel gewinnt, dann ist das einfach dann oft so, weil sie gut waren. Und natürlich war der Gegner dann schwach. Umgekehrt, wenn Schalke ein Spiel verliert, muss man auch so ehrlich sein und sagen, so, waren keine höheren Mächte im Spiel, sondern lag einfach daran, dass der Gegner besser war.
So, warum habe ich das 1-0 von Kenan Karaman jetzt nach hinten geschoben? Um endlich auf unser Thema zu kommen, was wir am Anfang ja schon angesprochen haben, die Berichterstattung rund um den Verein. Und da gab es ja eine Szene, wir fangen glaube ich hinten an, rollen das dann von hinten auf. Kenan Karaman erzielt das Tor und es war sehr, sehr auffällig, wie Kenan seine Mannschaftskollegen zu sich zitierte in Richtung Bank, um sich geschlossen zu zeigen und geschlossen zu feiern. Und Norbert, ich nehme es mal vorweg, ich habe es denen sogar geglaubt. Natürlich war das irgendwo inszeniert. Natürlich wollte man sagen, und das ist nicht negativ, hey, wir, zerrüttete Kabine, nix da. Wir zeigen hier eine geschlossene Mannschaft. Aber ich habe es denen sogar abgenommen.
Ja, siehst du, dann hat Kenan noch alles richtig gemacht.
Ja. Dann lass uns über das Thema sprechen. Ja, es war ja die zerrüttete Kabine. Ja, ja. Das war ja das Thema. Es fing alles an mit dem Dominik.
So, also, fangen wir mit Karamans Jubel nochmal an. Also natürlich war das inszeniert. Aber mittlerweile ist ja sowieso jeder Torjubel ist ja irgendwie eine Inszenierung. Sehr, sehr zu meinem Verdruss. Aber gut, jetzt hat Karaman das so gelöst, ist natürlich ein bisschen Folklore, aber er hat es ja auch selber dann hinterher erklärt. Er hat gesagt, ja natürlich, ich wollte demonstrieren, ich wollte zeigen, wir sind eine Einheit und wir halten zusammen und es ist einfach nicht schön zu lesen und zu hören, dass wir eine zerrüttete Kabine sind oder wie auch immer. So, das ist jetzt erstmal die Botschaft von Kenan Karaman und da könnte man jetzt einiges zu sagen und sollte man auch einiges zu sagen. Denn ganz so einfach kommt uns Kenan Karaman natürlich nicht davon. Also diesen kleinen Widerspruch, den muss er schon gestatten. Also so rosa-rot sieht es in der Schalker Kabine nicht aus. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit irgendwelchen Recherchen zu tun oder was Spieler oder sonst wer einem einflüstert. Dafür sprechen ja alleine schon die 5 Suspendierungen, die es in dieser Saison gab. Die hat sich ja keiner ausgedacht. Die haben wir auch nicht zu verantworten. Wenn ich jetzt wir sage, dann packe ich jetzt ausnahmsweise mal uns Medienschaffende mal alle in einen Raum rein. Sondern die sind ja, das ist ja wirklich etwas, was der Verein intern produziert hat. So, wir hatten Ralf Herrmann. Wir hatten Timo Baumgartl zum ersten Mal. Wir hatten Thomas Ovejan nach seiner heftigen Kritik oder nachdem er da in Düsseldorf nach seiner Auswechslung so ein bisschen durchgedreht ist. Wir hatten Timo Baumgartl zum zweiten Mal und wir haben jetzt Dominik Drexler. Alles in einer Saison, die übrigens auch noch nicht zu Ende ist. So, das ist schon eine bemerkenswert hohe Zahl und ein sicheres Indiz dafür, dass man eben doch nicht so zusammenhält oder dass man eben nicht doch so ein verschworener Haufen ist, wie Kenan Karaman das da demonstrieren wollte. Die Wahrheit, denke ich mal, bei dieser ganzen Geschichte, die liegt irgendwo in der Mitte, wie so oft. Die sind sich sicherlich nicht alle grün. Da gibt es jede Menge Reibungspunkte. was ich angesichts des Schalker Saisonverlaufs im Grunde auch für normal halte. Ich würde es fast, also mich würde es schon sehr überraschen, wenn du so eine Katastrophensaison hinlegst, und es ist eine Katastrophensaison, es bleibt auch eine, weil du einfach dein Saisonziel von Anfang an nicht ansatzweise hättest erreichen können, weil du immer unten drin gehangen hast. Also mich würde es überraschen, wenn die sich da in dieser Kabine jeden Tag in den Armen liegen, weil die sind natürlich an sportlichem Erfolg interessiert, den haben sie nicht, also gibt es da Reibereien, ist doch ganz klar. Es gibt unzufriedene Spieler. Dass Dominik Drexler unzufrieden ist, ist für mich doch völlig logisch. Wenn, selbst wir in unserer Freitagstruppe, wenn da einer nicht auf seine Einsatzzeiten kommt, ist der sauer.
Nee.
So, dann fliegen aber keine Schokoshakes, weil die stehen bei uns nicht rum, dann würden eher Bierflaschen stehen, so wie sich in einer Fußballerkabine eigentlich auch gehört. Nein, das war jetzt ein Spaß. So, also, da ist eine große Unzufriedenheit. Ob man die Kabine jetzt zerrüttet nennt oder wie auch immer, das ist ja kein geschützter Begriff. Der eine empfindet das als zerrüttet, der andere empfindet das als zerrüttet.
Es gibt ja auch noch, der Trainer hat die Kabine verloren, das war ja auch noch
so
ein Thema.
Das war auch ein Thema. Und das wäre dann für mich im Grunde eine zerrüttete Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer. Wenn ich das Gefühl hätte, ich sehe da eine Mannschaft auf dem Platz, bei denen sehe ich, dass die sich nicht mögen. Die helfen sich nicht. Wenn der eine einen Zweikampf verliert, ist der andere nicht da, sondern lässt ihn im Stich. Es gab solche Spiele. Das führe ich aber nicht auf ein zerrüttetes Verhältnis zwischen den Spielern zurück, sondern einfach dadurch, dass es einfach nicht stimmte in der Raumaufteilung, in der Zuordnung. Und dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt, das sehe ich schon mal gar nicht. Habe ich aber auch nie gesehen. Nicht in den Spielen vor Nürnberg und auch jetzt gegen Nürnberg schon mal gar nicht. Ich halte das sowieso immer für ein, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, dass das Mannschaften gegen den Trainer spielen. Wir haben ja, können wir vielleicht schon mal darauf hinweisen, ein bisschen Werbung machen. Wir möchten ja am Ende April, am 2. Mai, jährt sich ja zum 40. Mal das 6:6 der Schalker, dieses Sensationsspiel gegen die Bayern. Da freuen wir uns auf einen Podcast oder Podcast mit Olaf Thon und Matthias Schipper, die beide damals mitgespielt haben. Da freue ich mich super drauf, weil das ist ein super Thema natürlich. Die können wir ja mal fragen. Sind ja zwei Profis mit allen Wassern gewaschen. Die können wir ja mal fragen, geht das überhaupt gegen Trainer spielen? Gibt es sowas? Erzählt mal ein bisschen aus eurem Profileben. So, also für mich wäre das alles zerrüttet, wenn ich das, was ich an Befindlichkeiten glaube, was es da gibt zwischen einzelnen Spielern, wenn sich das auf dem Rasen widerspiegeln würde, dann wäre es für mich dramatisch. Aber das sehe ich nicht. Und da war Nürnberg einfach ein gutes Beispiel für. Aber auch die Spiele schon davor. Hast du in Hannover den Eindruck gehabt, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die jetzt gar nicht mehr miteinander können?
Nee.
Paderborn vorher auch nicht, Karlsruhe auch nicht. Im Gegenteil, es waren doch jetzt eigentlich die Spiele, wo man jetzt wieder wirklich so ein bisschen Hoffnung und Mut auch schöpfen konnte. Und wenn es dann heißt, was sicherlich so ist, was stimmt, dass der suspendierte Dominik Drexler ein Spieler ist, der Einfluss hat, weil er eben gut kann mit den anderen Aufstiegsspielern von vor zwei Jahren, ja, das ist dann halt so. Natürlich hat er den, aber die Frage ist ja, was nutzt ihm dieser Einfluss? Wie weit geht dieser Einfluss? Und wenn dann Kollegen berichten, dass dieser Einfluss so weit geht, dass dadurch Karel Gerards die Kabine verliert, dann ist das eine völlig legitime Interpretation, aber auch nicht mehr als eine Interpretation. Jeder macht ja aus dieser Basisnachricht, Dominik Drexler ist suspendiert, das ist ja die Nachricht, die du kriegst, da macht ja jeder was anderes draus. Jeder durchleuchtet das dann ja, jeder von uns will ja wissen, was ist da wirklich los, was ist da wirklich passiert. Und dann ziehst du halt bestimmte Schlüsse draus. Und letztlich, was in der Kabine passiert, das wissen wir sowieso alle nicht. Keiner von uns ist dabei. Das wissen wir alle nur vom Hörensagen. Der eine sagt das, der andere hört das. Und jeder, der dir irgendwas erzählt, das ist auch immer ganz gefährlich, der hat natürlich sein Eigeninteresse. um dir eine Geschichte zu erzählen, weil der will ja, dass er möglichst gut dasteht oder sein Spieler, sein Klient oder wie auch immer. So, also da musst du aufpassen. Für mich oder für uns ist eigentlich unsere Marschrichtung ist eigentlich immer die, wir gucken, was machen die auf dem Platz und ist da erkennbar, dass es in der Truppe nicht stimmt. Also ich teile die Meinung, dass die Kabine eine sehr komplizierte ist, dass die nicht einfach ist. Thomas Reis ist ja im Grunde auch schon daran gescheitert. Das ist ja auch noch so ein Beleg dafür, außer den 5 Suspendierungen, dass da was nicht stimmt, dass die Zusammenstellung generell eine sehr unglückliche ist. Aber wie gesagt, bislang schätze ich die Truppe zumindest so professionell ein, dass sie ihre Befindlichkeiten, ihre persönlichen Befindlichkeiten außen vor lässt und hoffe, dass sie das auch bis zum Saisonende durchziehen, damit es nicht wirklich dann zu der Abstiegskatastrophe kommt. Und letztlich ist sowieso immer entscheidend, wie die Vereinsspitze zum Trainer steht. Wenn die Vereinsspitze am Trainer keinen Zweifel lässt, dann können die Spieler machen, was sie wollen, dann prallen die ab wie an einer Wand. Bestes Beispiel ist immer Rudi Assauer und Huub Stevens. Du glaubst doch wohl, dass es auch Spieler gab, die unter Huub Stevens unzufrieden waren. Natürlich. Die zu wenig gespielt haben oder die sich schlecht behandelt fühlten oder wie auch immer, falsche Positionen, keine Ahnung. So. Wenn die aber zu Rudi Assauer gegangen sind und wollten sich beschweren über den Trainer, hat der denen gesagt, mein lieber Freund, da ist die Tür, da ist der Ausgang, auf Wiedersehen. Da gab es überhaupt keinen Zweifel, dass Rudi Assauer an Huub Stevens in welcher Zeit auch immer festhalten würde. Und wenn die Spieler das spüren, dann ist irgendwann auch mal ganz schnell damit Schluss. Nur auf Schalke haben sie es halt in den letzten Jahren, da hat die Mannschaft natürlich immer relativ viel Einfluss schon gehabt. Und insofern freue ich mich jetzt fast für Karel Gerards, dass er offenbar das Ganze jetzt auch zu überstehen scheint. Und der Fall Dominik Drexler ist ja, denke ich, auch dem geschuldet, dass Gerards jetzt im Abstiegskampf, wir haben noch 5 Spiele vor uns, wir sind mitten im Endspurt, vor Drexler Suspendierung waren 6. Der Trainer sagt sich doch jetzt auch, wir haben jetzt in dieser Saison so viel diskutiert, wir haben so viel lamentiert, wir haben so viel nachgefragt und darauf Rücksicht genommen und wollten das machen und dann wollten sie wieder das und dann wollten sie das so. Ich brauche jetzt aber 15, 16 Leute, zu denen ich wirklich hundertprozentiges Vertrauen habe, dass ich mit denen jetzt den Weg bis zum Saisonende auch gehen kann. Ohne, dass wir links und dass wir rechts gucken, sondern nur noch geradeaus. Und wenn da einer bei ist, bei dem er das Gefühl hat, nee, also dem traue ich das nicht zu, der ist mir zu, der bringt mir vielleicht sogar noch irgendeine größere Unruhe in die Mannschaft rein oder noch mehr Unruhe als ohnehin schon. Ja, dann hat er sich eben entschieden, dann will ich nicht mehr, dass der im Moment zu dieser Mannschaft dazugehört. Dann soll er jetzt eben mit der U23 trainieren. Da ist Gerards auch nicht der erste Trainer, der das macht und er wird auch nicht der letzte sein. Das hat es immer schon gegeben und als Trainer muss er das machen. Er hat nicht nur das Recht, sondern ja im Grunde dann auch die Pflicht dazu, um sich die Truppe nicht durcheinander bringen zu lassen. Da habe ich viel zu viel geredet.
Ja, ich habe dich auch mal durchsprechen lassen, weil das Thema ist ja auch mal ein wichtiges Thema gewesen und gerade auf Social Media ist ja durch die Decke gegangen. Also da waren ja viele, die einfach uns pauschal als Verursacher der ganzen Unruhe quasi genannt haben, also die Presse allgemein. Ne? Es gibt so viel Information. Es wurden so viele Informationen gedroppt, wo man sich natürlich fragt, woher wissen die das alles? Warum ist es möglich, Informationen aus der Kabine zu bekommen? Und wenn man einmal eins zusammenzählt, dann ist es natürlich möglich, dass es jemanden gibt im Verein, der auch mal plaudert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kollegen von uns sich das ausdenken. Das ist ja Quatsch.
Nein. Das ist ja absoluter Quatsch. Nein, um Gottes Willen. Also da kenne ich keinen, der sich da irgendwas aus den Fingern saugt. Aber es ist so, wie ich gerade gesagt habe, du kriegst eine Information, also Leute, die plaudern, die gab es auf Schalke immer schon die wird's, jetzt hätte ich fast gesagt hoffentlich, aber nein, die wird's wahrscheinlich auch immer geben, die gibt es in anderen Vereinen wahrscheinlich auch, mein Gott, bei den Bayern, guck dir an, was bei den Bayern los ist, wenn die mal eine Woche nicht in der Spur sind. So, das ist doch, das ist bei einem großen Verein wie Schalke, ist das so? Und jetzt kann man das mögen oder man kann es nicht mögen, aber es ist einfach unser Beruf, an solche Informationen zu kommen. Ich habe neulich irgendwo noch irgendwo auch gelesen, dann schrieb jemand auf Twitter, die Journalisten sollen noch mal aufdecken, wer der Maulwurf ist. Naja, das
wird schwierig.
Das ist ja so, als wenn du gibst ja da einen Informanten nicht preis. Das funktioniert ja nicht. Entscheidend ist immer, was du mit diesen Informationen dann anfängst. Du hast gerade gesagt, es heißt dann die Presse, also die Presse oder die Medien gibt es genauso wenig, wie es die Fans gibt oder wie es das sind auch alle, haben alle auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Du hast, wenn du eine Fanumfrage machst, dann kriegst du auch verschiedene Meinungen. So, ich sag ja auch nicht, die Ärzte oder die Busfahrer oder die Lehrer oder wie auch immer, keine Ahnung. Es gibt ja immer unterschiedliche Personen in diesen Berufsgruppen. Bei uns genauso. Und es gibt unterschiedliche Zeitungen, unterschiedliche Medien. Die einen haben eben ganz große Titel, haben ganz große Schlagzeilen. Eine Boulevardzeitung berichtet anders über Schalke als wir beispielsweise. Die berichten wieder anders. Wenn du nur einmal in der Woche über Schalke berichtest, dann hast du sowieso dann eine ganz andere Herangehensweise. Wir berichten täglich darüber. Wenn der Spiegel über Schalke berichtet, dann weißt du, jetzt ist richtig Theater, jetzt geht's richtig los. Und es ist doch im Grunde auch schön, dass es so eine Medienvielfalt gibt. Stell dir mal vor, wir würden alle das Gleiche schreiben, würden alle das Gleiche berichten. Wäre ja eine Katastrophe. Und bewusst Unruhe reinbringen, der Vorwurf, den ich dann auch immer höre, also für die Unruhe selbst ist der Verein im Grunde schon selber verantwortlich. Da haben die schon einigermaßen großes Talent zu. Aber wie gesagt, es ist alles, jeder interpretiert dann die Informationen, die er bekommt, anders. Und das Schöne ist ja, dass sich jeder seine Informationen von denen, die es lesen, die es hören oder die es sehen, kann sich dann ja selber ein Bild machen. Man sollte sich aber dann vielleicht eben auch nicht immer nur einseitig informieren.
Das war das Wort zum Sonntag.
Fürchterlich.
Nein, lass uns doch mal ganz kurz da bleiben bei dem Thema. Also das haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich auch erklärt und auch, glaube ich, uns so ein bisschen erklärt, wie wir die ganze Sache sehen, wie wir die ganze Sache einordnen. Untereinander ist es mit den Kollegen natürlich auch nicht gerade einfach. Also du merkst ja auch, dass die Situation überall angespannt ist. Ne? Also wir sitzen ja nicht da und stellen uns zusammen, sagen, wie machen wir das heute? Wie hauen wir heute Schalke in den Pfanne? Das ist ja Quatsch. Jeder hat auch, hast du es gerade ja schon erwähnt, einen ganz anderen Anspruch. Jeder hat auch ganz andere Anforderungen, die von oben kommen. Es gibt ja auch noch Chefs, die sagen, ihr müsst die Sache recherchieren und diese Schlagzeile bringen. Also, es ist nicht ganz so einfach, wie sich das manch einer macht und sagt, hier Lügenpresse oder ihr bringt da nur Unruhe rein. So einfach ist es nicht. Aber ich glaube, du hast es ausführlich und gut erklärt. Möchte aber trotzdem noch kurz da bleiben beim Thema Dominik Drexler. Timo Baumgartel, ist wahrscheinlich klar, dass der am Saisonende den Verein verlässt. Bei Dominik Drexler ist es ja nicht so. Der hat ja den Vertrag nun mal verlängert. Und wenn das so stimmt, also ich habe es nicht aus sicherer Quelle, ich habe es einfach auch nur gelesen, dass Dominik Drexler gesagt hat, wieso soll ich jetzt sagen, ich bin jetzt hier suspendiert, ich will in der kommenden Saison keine Rolle mehr spielen? Nee, der will natürlich eine weitere Rolle spielen. Dann ist es ja schon mal interessant, wie funktioniert das mit Karel Gerrards? Oder ist das schon eine Aussage, Karel Gerrards ist in der nächsten Saison gar nicht mehr da? Und das sind ja wieder ganz viele Fragezeichen, die sich bei mir stellen. Aber diese ganze Geschichte mit Karel Gerrards und dem Becherwurf und was weiß ich, was da alles passiert ist, glaubst du, dass auch die Profis, Trainer ist ja auch ein Profi, es ist ja nun mal deren Job, dass die auch nach der Saison sagen können, wir setzen uns jetzt einmal an den Tisch und erklären uns gegenseitig? Oder meinst du, das funktioniert da nicht?
Also zum einen glaube ich oder nehme ich Karel Geraerts hundertprozentig ab, dass es nicht nur der Becherwurf war? Mhm.
Zweimal sei er sogar geflogen, glaube ich.
Ja, die Geschichte versuche ich, die versuche ich gerade noch zu rekapitulieren. Er ist also, er hat erst vor Wut einen Scheck geworfen.
Also die Geschichte.
Hat sich dann geduscht, ist in den Bus gegangen, hat was vergessen, ist nochmal in die Kabine zurück und dann hat er noch einen Shake geworfen. Das, also diese Rückkehr und den zweiten Shake-Wurf, den kriege ich noch nicht so richtig
auf. Der erste Shake hat wohl noch nicht so ganz gefruchtet.
Okay.
Wenn ich die Begründung, wenn sie denn so stimmt, Dominik Drexler ist, also das habe ich gelesen, gehört, Dominik Drexler ist ja nicht ohne Grund wütend geworden. Also er hat sich wohl darüber wohl pikiert, dass die Zufriedenheit bei manchen Spielern wohl so groß war nach dem 1:1, dass ihm das nicht gereicht hat. Dass er eigentlich gesagt hat, Mensch, Kinder, wir haben einen ganz anderen Anspruch. Wir können doch nicht mit dem 1:1. Wir können es doch da nicht aufholen. Da muss ich doch sagen, hey, da hat er doch recht. Dass er einen Becher wirft mit Choco oder was weiß ich, was es jetzt letztendlich war, ist vielleicht dann eine Spur zu viel, aber ich glaube, in so einer Situation würde ich dann, wenn diese Geschichte so stimmen würde, doch sagen, klar, recht hat er.
Ich stimme ihm da in der Sache sogar zu. Du konntest eigentlich nach dem 1:1 in Hannover nicht zufrieden sein. Bei ihm kommt ja sicherlich auch dazu, dass er aber ja mit der Gesamtsituation
unzufrieden
ist. Und da spielt seine eigene Rolle natürlich auch mit hinein. Ob wir das nachvollziehen können oder nicht, ist aber ja im Grunde auch völlig uninteressant. Es geht ja darum, wie der Trainer die Sache bewertet und er hat sie bewertet und glaub mir mal, wenn Karel Geraerts der Meinung wäre, Dominik Drexler könnte im Abstiegskampf sportlich weiterhelfen oder wäre unersetzlich, dann hätte er den nicht suspendiert. Also ich denke mal, dass Karel Geraerts schon weiß, was er tut. Was auf deine Frage um die zu beantworten. Ich kenne Karel Geraerts jetzt zu kurz und nicht gut genug, um zu wissen, wie er die Sache bewertet, ob er nachtragend ist. Also ob die sich jetzt so spinnefeind sind, dass Dominik Drexler hier in der nächsten Saison gar nicht mehr auftauchen braucht oder ob Geraerts sagt, so komm, das galt jetzt für diese Saison und jetzt neues Spiel, neues Glück. Und wir setzen uns zusammen und ich sage dir jetzt mal klipp und klar, was ich von dir erwarte und was ich nicht von dir sehen will. Und fing ja mit Drexler schon lange vorher an. Geraerts hat ihn ja wegen seiner Trainingsleistung öffentlich gerügt und kritisiert. Da weiß Geraerts ja auch, welche Wirkung das hat. Das macht er ja nicht, weil er gerade Lust dazu hat, sondern der hat ja schon ein bestimmtes Ziel dann damit. So, dass die sich dann wirklich hinsetzen und sagen, also ich halte beide für intelligent genug, dann einfach zu sagen, so, pass auf, ist blöd gelaufen letzte Saison und aber jetzt ist nun mal so, du hast jetzt hier nochmal einen Vertrag, ich bleib auch hier. Also müssen wir jetzt irgendwie sehen, wie wir mit der Situation umkommen, wie wir mit der Situation klarkommen, mach du das und das und dann bin ich auch bereit, dass du hier wieder ein ganz normales Mitglied der Mannschaft bist. Da bin ich auch mal gespannt, aber ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Aber wir wissen ja eben beide jetzt überhaupt noch gar nicht, bleibt Geraerts überhaupt und wie wird sich das Ganze so entwickeln?
Die Frage, die sich dann aber noch im Anschluss stellt, falls Geraerts geht, ist ja klar, dass auch ein Dominik Drexler ganz normal wieder zurückkommt. Aber wenn dann wirklich was dran ist, dass ein Unruhestifter ist, macht es Sinn.
Hängt alles vom... Diesen Begriff Unruhestifter, den finde ich auch... Solange ich nicht tausendprozentig weiß, was da während der ganzen Saison jetzt wirklich passiert ist, bin ich mit dem Begriff eigentlich auch so ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, Dominik Drexler sieht sich überhaupt nicht als Unruhestifter. Der wird das wahrscheinlich auch wieder ganz anders interpretieren. Wenn sollte Geraerts jetzt gehen, wir reden jetzt davon, dass er gehen sollte und ein neuer Trainer kommt, dann muss das auch der neue Trainer muss das bewerten. Der kann natürlich... wird sich vielleicht mit Geraerts unterhalten, wird sagen, hör mal, was war da los? Warum hast du den suspendiert? Ist doch eigentlich ein guter Fußballer. was ist da vorgefallen? Ja, und dann wird Gerards ihm das sagen und dann ist, wäre das Sache eines möglicherweise neuen Trainers dann zu beurteilen. Nee, hat keinen Zweck. Also ein Spieler, der sowas gemacht hat, der passt nicht. Und vielleicht sagt er aber auch, naja, okay, war eben der damaligen Situation geschuldet, dass Gerards einfach auch ein Signal vielleicht setzen wollte. Bis hierhin und nicht weiter. Und kriegen wir schon wieder hin. Hängt ja auch davon ab, ob der mögliche neue Trainer, wir reden jetzt schon viel hier im Konjunktiv, ob der mögliche neue Trainer vielleicht sogar Erfahrung mit solchen Fällen hat. Keine Ahnung, ob der überhaupt auf Drexler als Spieler steht. Das sind alles Dinge, die bei so einer Entscheidung dann sicherlich da irgendwie mit reinfließen.
Thema Ende. Liebe Leute, wir haben noch eine Umfrage, die wir ja heute erst online gestellt haben. Direkt quasi nach der Pressekonferenz ist die in unserem Artikel eingeflossen. Und da gibt es jetzt auch erste Zahlen. Und die Frage lautet, was ist für den SN4 gegen Elversberg drin? Das ist ganz erstaunlich, 110 User waren jetzt schon auf der Umfrage dabei, 62,5%, ein Unentschieden wäre eine gute Leistung, also klare, deutliche Mehrheit. Dann kommt auf Platz 2 37,5%, wer jetzt schnell im Rechnen ist, sagt, da kann ja nur noch 2 kommen, ist ja 100%. Nee, da kommt noch ein Punkt. Auswärts wieder auf dem Damm, 3 Punkte, also knapp 40%. Und ich habe noch einen dritten Punkt. Keine einzige Stimme bis jetzt. 0%, 0 Punkte. Auswärts bleibt Schalke schwach. Also, das Vertrauen ist schon mal bei den ersten 110 Usern, die auf unserer Seite waren, da. Und die haben sich nicht getriggert gefühlt und gesagt, ne, die holen nichts gegen Elversberg. Also, auch da ist die Stimmung positiv, auch wenn Elversberg den Tabellenführer gestürzt hat. Das ist mal eine Aussage, die man einfach so stehen lassen kann.
Schön. Ja, wird ja auch langsam mal Zeit. Wir dürfen ja nicht vergessen, trotz des Unentschiedens in Hannover, Schalke ist, glaube ich, nach wie vor Letzter der Auswärtstabelle.
Kann ich sofort nachchecken?
Ich glaube sogar, schau mal nach. Ich glaube immer so.
Aber muss ja, die haben ja nur, das heißt nur, sie haben ja nur einen Punkt geholt.
Genau, ja, ja, doch, die werden auch Letzter der Auswärtstabelle sein, ja.
Ja, wir gucken mal hier, Hin- und Rückrunde, Heim- und Auswärts, da haben wir doch schon die Tabelle und da ist die Auswärtstabelle, ja, Schalke auf Platz 18 mit 8 Punkten.
Ja.
Ja, vorletzter Eintracht Braunschweig 9 Punkte, Osnabrück 10 Punkte. In Osnabrück spielen wir, das heißt, mit einem Sieg könnten wir Osnabrück überholen, da sind wir definitiv nicht mehr Letzter, wenn nicht was schon gegen Elversberg passiert. Die sind auswärts übrigens auf Platz 5.
Die haben auswärts mehr Punkte geholt als...
Die sind zu Hause auf Platz 16.
Genau, die haben auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause.
Ja.
Dieses Kunststück ist allerdings auf höherem Niveau in dieser Saison nur Fortuna Düsseldorf geglückt. Die haben auswärts auch mehr Punkte als zu Hause.
Ja, das ist aber tatsächlich sehr hohes Niveau. Bleiben wir bei Elversberg tatsächlich.
Habe ich ja gesagt.
Ja.
Das 18 ja, entschuldige Punkte. Bitte. Entschuldige, dass ich in der Tabelle auch ein bisschen immer noch nach oben gucke.
18 Punkte für Elversberg zu Hause.
Ja.
Macht 5 Spiele gewonnen, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Und auswärts, ja, Platz 5, Wahnsinn. 6 Spiele gewonnen, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. 21
eins,
Punkte.
Eins davon auf Schalke.
Eins davon auf Schalke, ja. Also auch da stimmt ja, das stimmt ja positiv für den FC Schalke 04. Also wenn ihr das hört, liebe Leute, wenn ihr das noch nicht von eurem Trainer gesagt bekommen habt, auswärts, zu Hause sind die nicht so stark. Wir aber leider auch nicht auswärts. Das kommt leider dazu. Aber das kann sich ja jetzt ändern. Wir sind ja positiv und es könnte ja auch tatsächlich sein, dass man gegen Hannover dann doch mal gemerkt hat, ja Mensch, wenn wir doch mal ein bisschen Gas geben und vielleicht mal den Angsthasenfußball zu Hause lassen oder im Bus wenigstens, da kann ja was funktionieren. Und es wäre ja wirklich möglich gewesen. Du hättest ja diese 3 Punkte mitnehmen können.
Ja, absolut. War ja in Hannover, war es ja auch kein Angsthasenfußball. Da haben sie eigentlich richtig gut gespielt. Das Tor war natürlich extrem, extrem unglücklich. Jetzt also irgendwann muss ich alleine schon mal aus mathematischen Gründen jetzt mal diese Sieglos-Serie auswärts reißen und vielleicht sogar ganz gut psychologisch, wenn man so will, dass ja, jetzt gerade nach dem Sieg gegen oder in St. Pauli, ist Elversberg ja, so komisch das klingt, ja für viele jetzt fast sogar schon der Favorit gegen Schalke, was man sich ja vor ein paar Jahren auch noch nicht hätte vorstellen können.
Ja, Rückrundentabelle, Schalke auf Platz 10 mit 15 Punkten und Elversberg einen Platz davor, auch mit 15 Punkten, haben nur ein Tor besser in der Differenz. Also da treffen wir ja gleichwertige Mannschaften aufeinander, wenn man die Rückrundentabelle zieht.
Die sind, glaube ich, zwischendurch, haben die auch so ein bisschen durchgehangen, ja. Und ich hatte fast schon die Erwartung, dass die genau wie Magdeburg und Wiesbaden eventuell auch noch reinrutschen. Aber wie viele Punkte haben die jetzt? Haben die jetzt schon 40 oder?
Der SV Elversberg hat genau 39 Punkte. Also wären dann, wenn man die Saison 17-18 zu Buche führt, auch noch Abschiedskandidat.
Jetzt kommt Klugscheißerwissen.
Oh je, jetzt bin ich gespannt.
Die SV Elversberg?
Ja.
Ja, Sport oder Spielvereinigung? Auf jeden Fall Vereinigung.
Die Vereinigung. Ja, so viel muss Zeit muss sein, muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ja, gucken wir nochmal auf die Tabelle. Es sieht echt gut aus, wenn du guckst, 12. Platz, ne? Guckst du dann auf die Punkte, ja, ist es dann schon schwieriger. Aber das kann sich ja alles am Wochenende ändern. Ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele machen und ein bisschen rumspielen und sagen, was wäre denn, wenn die Konkurrenz wieder so verlieren würde oder keine Punkte holt wie im vergangenen Spieltag und Schalke als einziger, es reicht dann immer noch nicht. Es wird dann immer noch...
Schalke hat alles in der eigenen Hand.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Sie
sind auf keinen angewiesen, müssen jetzt sehen, dass sie ihre, weiß ich nicht, wie hast du gesagt, 3 bis 6 Punkte?
Ja, ich war bei 3 Punkten.
Bei 3, okay.
Aber ich bin mir natürlich auch, mir ist lieber, die holen jetzt mehr Punkte. Und ich habe da auch keinen Bock darauf, dass Schalke sicher gerettet ist, aber auf Platz 15 steht. Na, dann hast du ja dann schon mal den Nachteil, dass du bei der Auslosung für den DFB-Pokal im Amateurtopf landest. Und ich habe keinen Bock, in der ersten Runde
der Tiefpunkt,
gegen Bayern oder so zu spielen.
Das wäre der absolute Tiefpunkt.
Ja, also so viele Ziele müssen die haben, mindestens Platz 14. Mir schwebt ja tatsächlich immer noch so ein versöhnlicher, einstelliger Platz vor. Obwohl die 9, die mag ich ja gar nicht so. Also müsste es Platz 8 werden.
Dann würde sich mit dem Los im Amateurtopf würde sich für Schalke der Kreis schließen. Sie haben ja vor dieser Saison, haben sie ja das Los...
Ja.
Aus dem Amateurtopf Wiesbaden. Mit Eintracht Braunschweig gezogen.
Genau. Ja. Nee, das wollen wir nicht. Dieser Kreis soll offen bleiben.
Ich habe das bis dahin gar nicht gewusst, dass der 15. der zweiten Liga in den Amateurtopf kommt. Ich habe mich nämlich gewundert, habe gedacht, Braunschweig kann doch gar nicht sein. Das fechten wir sofort an.
Ja, ja. Ich erinnere mich an diese Berichterstattung und dachte dann auch, hä? Aber ja gut, tatsächlich. Also großes Ziel, nicht abzusteigen und dann nicht 15. zu werden. Obwohl, wenn du dann in der ersten Runde gleich Bayern weghaust, ist ja auch ein Statement.
Ja.
Oder gleich das Derby.
Mir wäre alles recht. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall Heimrecht.
Auf jeden Fall hättest du dann ein Heimspiel. Das wäre gar nicht schlecht. Das wäre gar nicht schlecht, mein Lieber.
Also großes Ziel und ich...
Großes Ziel, Platz 15.
Platz 15 und dann Derby gegen Borussia Dortmund. Und da muss man ja neidvoll, glaube ich, anerkennen. Also ich kriege die Berichterstattung nicht ganz so mit, weil es mich wirklich nicht interessiert, ist falsch. Ich habe natürlich ein Ohr und ein Auge auch da. Ne? Gehört ja nun mal dazu. Aber... Tatsächlich habe ich immer so im Hinterkopf, Terzic ist angeschlagen und soll weg und in der Liga hat es ja dann auch nicht geklappt. In der Liga haben sie sich jetzt gefangen und jetzt stehen im Halbfinale der Champions League und das ist...
Also wenn ich in meine Twitter-Bubble gucke, da verirren sich manchmal auch so ein paar Dortmunder-Tweets, dann lese ich eigentlich, wenn ich das mal zusammenfasse, ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, ich fasse das zusammen, ich habe keine Meinung, weil ich kann mir da kein Urteil drüber erlauben, dann ist Terzic eigentlich die größte Vollkatastrophe, die Borussia Dortmund jemals als Trainer hatte. Und dann habe ich auch gestern Abend geguckt und habe dann gesehen, 4-2 gegen Atletico und Champions League Halbfinale, naja.
Davon träumen wir.
Schöne Katastrophe.
Und wie viele Jahre ist es her, als wir in der Champions League hatten? 5, ne?
2019 war, glaube ich, das 0-7 bei Manchester City. Ja. 5 Jahre.
Ja. Schöne Zeiten. Obwohl 0-7 gegen, das ist natürlich dann auch nicht schön.
Nee, und das war ja auch schon die Saison. Ein oder zwei Spiele später war Tedesco dann ja weg. Danach kam noch dieses schlimme Heimspiel gegen Düsseldorf. Oder war das davor? War das vor Manchester oder danach? Ach, jetzt weiß ich gar nicht.
Können wir alles
unsere Zuhörer fragen. Wo Schalke zu Hause 4-0 verliert und Stamboli bekommt die Kapitänsbinde quasi abgenommen von Fans nach dem Spiel. Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern?
Dunkel.
Ja, ja, war auch kein schönes.
Ja, aber das ist schon wieder so ein Ding, wo ich dann sage, mein Gott, woher weißt du das noch so präsent?
Naja, das war schon ein beeindruckendes Szenario damals. Ich weiß auch, Tedesco ging quasi vorne weg in die Kurve. Spieler ganz betröppelt dahinter. Ansonsten habe ich von Schalker Verantwortlichen keinen einzigen da gesehen. Also da wurde die Mannschaft aber auch komplett alleine gelassen. Und dann wurde doch Stamboli quasi symbolisch, musste er doch seine Kapitänsbinde abgeben oder hat man ihm abgenommen. War irgendwie nicht ganz so prickelnd. Aber zumindest etwas, was hängen geblieben ist.
Wir haben gleich 90 Minuten voll, wir haben gar keine Halbzeitpause gemacht. Wäre natürlich auch noch eine schöne Idee, dass man eine Halbzeitpause irgendwas Lustiges macht. Könnte man auch mal machen. Aber wir sind ja offen für alles.
Wenn du sagst was Lustiges, dann wird mir ganz blümerant.
Nein, liebe Leute, ich möchte euch nochmal ganz, ich wollte noch auf ein paar Kommentare eingehen. Natürlich auch auf den Podcast mit Tine in der letzten Woche. Da haben wir ja jemand mit quasi an unsere Seite geholt, die mal so ein bisschen berichtet, Auswärtsfahrten, was man da so alles erlebt, wie es im Vorfeld ist, wie die das alles so wahrnehmen, gerade wie die uns wahrnehmen als Presse, war ja auch ganz interessant. Und ja, erstmal vielen Dank, ist ganz gut angekommen. Ich hatte hier mir die Kommentare schon zurechtgelegt und da war einer dabei, da habe ich gedacht, warum macht er das? Hat geschrieben, ich verstehe den Optimismus nicht mit Blick auf die Tabelle. Wir haben in den letzten 3 Spielen 6 Punkte verschenkt. Hat er recht. Aber man muss ja auch mal die Gesamtsituation sehen, wie der FC Schalke 04 sich in den letzten Spielen auch im Spiel verändert hat. Und ich glaube, das muss doch ein bisschen Optimismus versprühen. Und das ist auch dann jetzt das Aber. Diese Aufgabe, die ich mir auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben habe, auch in schlechten, jetzt kommt kein Charlie Neumann-Dings in schlechten Zeiten müsste Schalke sein.
Nein, großer Satz.
Ja, wir können den ja sagen. Charlie Neumann hat mal gesagt, in guten Zeiten müsst ihr Schalke sein, nicht in schlechten oder umgedreht.
Nee, umgekehrt.
In schlechten Zeiten müsst ihr Schalke sein, nicht in guten Zeiten da. Aber ich habe es mir für mich auch persönlich so ein bisschen, diese ganze Negativität geht mir natürlich und auch uns natürlich auch gegen den Strich. Das ist belastend, wenn du immer negative Sachen berichten musst. Das ist belastend, wenn du nach dem Spiel, dass du wieder auswärts verloren hast, da hingehen musst, du musst den Talk vorbereiten, du musst einen Artikel schreiben und alles ist wieder Kacke. Das ist nicht schön. Das, auch wenn wir es berichten müssen und auch die Tatsachen beschreiben, so wie es ist, aber es ist einfach nicht schön und darum versuche ich auch immer wieder mal ein bisschen positive Sachen mit einfließen zu lassen. Das finden manche augenscheinlich nicht ganz so gut. Sagen, nix Optimismus.
Ja, wobei ich denke mal, das bezog sich ja jetzt rein aufs Sportliche. Du kannst das ja wohl anerkennen, dass die Leistungen eben besser geworden sind. Und deswegen schreibt er ja wahrscheinlich auch, aber gerade deswegen ist das so ärgerlich, dass wir eben diese 6 Punkte verschenkt haben. Ich denke mal, dass er oder sie auch lieber optimistisch wäre. Keine Ahnung, Charlie Neumanns Satz war übrigens: In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, in guten haben wir genug davon.
Genau. Nur der Form halber, um es richtig zu stellen. Dann haben wir noch, super Folge, ich fand es gar nicht so schlimm, dass ihr unvorbereitet drauf losgequatscht habt. Irgendwie erfrischend. Das spricht für uns. unvorbereitet in dem Podcast. Also tatsächlich liegt es mir persönlich ziemlich weit fern, mir da ein Skript zu erstellen. Aber so ein bisschen Vorbereitung ist, glaube ich, für alle nicht schlecht, wenn wir wissen, von was wir quatschen. Auch wenn es Themen gibt, wo wir dann sagen, na Mensch, war Tedesco da Trainer schon auf Schalke oder war der da noch bei Aue? Natürlich, das kannst du nicht alles präsent auf dem Schirm haben. Ja, trotz alledem, ich möchte nur sagen, vielen lieben Dank für die vielen
positiven Kommentare. Macht immer wieder Spaß. Ihr könnt das gerne weitermachen. Ich möchte euch noch unsere E-Mail-Adresse, auch wenn die tatsächlich fast gar nicht genutzt wird, warum auch immer. Aber wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mal mit dabei sein wollt.
Weil die so furchtbar
sind. Ja, die stimmt. Wir müssen da was ändern.
Das ist ja, glaube ich, die längste E-Mail-Anschrift der Welt, oder?
Ja, Schalke-Podcast mit Doppel-T, weil wir ja der Podcast sind, @recklinghäuser-zeitung.de.
Und dann noch den Umlaut bei...
Und den Umlaut auch beachten, statt ein AE zu schreiben. Also da könnt ihr gerne kommentieren. Ihr könnt, wie gesagt, ich werde auf Instagram, auf unsere Schalke-Seite, werde ich eine Umfrage einbauen und da werde ich natürlich auch den Podcast verlinken, wenn er denn online ist. Auf allen Podcast-Kanälen ist er heute schon online, am Mittwoch, und dann wird er auch bei uns morgen Vormittag um 9 scharf geschaltet. Nee, machen wir den heute noch? Wie spät haben wir denn? 16 Uhr? Es wird ein bisschen knapp mit der Berichterstattung. Also der ist dann morgen früh online, aber auf allen anderen Kanälen können wir den ja heute Abend schon hören. Und ihr könnt uns dann auch auf YouTube sehen und hören. Da könnt ihr auch kommentieren. Da gehen wir auch gerne mal drauf ein. Und Grüße an alle, die immer fleißig schreiben. Ich erwähne mal von meiner Stelle den Jürgen. Der Jürgen, der schreibt mir regelmäßig, der will auch gerne mal im Podcast mit dabei sein, und der steht so auf Abi. Und da habe ich den Abi mal gefragt, ob er nicht auch mal Lust hat, einen Podcast mitzumachen, und da haben wir gedacht, können wir mal eine gesellige Runde machen. Kommt der Jürgen auch mit an Bord. Viele Grüße.
Und vergiss nicht auf unsere tägliche Berichterstattung auf den Seiten des Medienhauses Bauer und der
Ruhrnachrichten
hinzuweisen.
Da hast du natürlich recht, jeden Tag frisch serviert. Da gibt es keine Ruhepause und keine Ruhephase. Wir haben immer was zu berichten. Jetzt aktuell auch wieder den Transferticker scharf geschaltet. Es geht so langsam los. Ist jetzt noch nichts Konkretes, aber da schwappt die eine oder andere Nachricht mal rüber. Das nehmen wir natürlich auf. Was da natürlich dran ist, das wissen wir selbst auch noch nicht. Aber Namen, die gespielt werden. Ich habe heute Morgen den Transferticker, die alten Artikel rausgenommen. Da waren auch Namen drin, wo ich mir dachte,
Habe ich mir auch gedacht, irgendwie, da stand, glaube ich, jetzt oben noch Cissé-Wechsel nach Waregem geplatzt.
Ja.
Das war noch einer der letzten, ja. Aber es ist ja interessant, wenn du dir dann wirklich mal so einen Ticker komplett von oben bis unten durchliest, wie viele Gerüchte oder wie wenige von den Gerüchten dann am Ende tatsächlich wahr werden. Da ist also die...
Und da waren ja schon im Vorfeld mehrere gelöscht, weil sonst wird der Ticker ja ellenlang und dann gibt es auch Probleme mit Google und SEO und Also, freut euch wieder auf eine aufregende Zeit. Ich sage ja auch immer, wenn die Saison vorbei ist, da fängt es erstmal richtig an. Da hast du erstmal wirklich eine Berichterstattung, weil du permanent mit irgendwelchen Sachen konfrontiert wirst. Da ist wieder ein Gerücht, da ist wieder ein Gerücht, da ist was dran, da ist was dran. Also es wird das wird definitiv spannend. Auch nach der Saison freuen wir uns auf den Klassenerhalt, aber erstmal hoffentlich, das glaube ich, würde viele beruhigen. Dann kannst du auch ein bisschen entspannter die EM verfolgen und dann auch die Berichterstattung über den FC Schalke 04. Ja, was wird denn alles passieren? Wie viele Spieler werden gehen? Wie viele Spieler werden neu kommen? Gibt es einen neuen Trainer? Wird es weitere Entlassungen geben? Wird es weitere Umstrukturierung geben? Die wird es auf jeden Fall geben, aber in welchem Ausmaß, das wissen wir heute natürlich noch nicht. Ich glaube, wir haben heute so einen kleinen Rekord, also ich zumindest, einen kleinen Rekord aufgestellt, was die Länge des Podcasts betrifft.
Ja, weil ich so viel gequasselt habe. Du musst mich dann zwischendurch unauffällig unterbrechen.
Du hast mich heute zweimal korrigiert, das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch.
Ja, aber wir müssen ja die Dinge auch sachlich aufbereiten, und beim Charlie Neumann-Satz wollte ich den nur ein bisschen...
Ja.
Nur ein bisschen unterstützen, unter die Arme greifen.
Das hast du sehr gut gemacht. Ich würde jetzt so langsam leise die Musik einspielen. Bedanke mich für deine Zeit. Es ist ja wirklich...
Ja, es ist... Ein ganzes Fußballspiel.
Ein ganzes Fußballspiel, was dann da flöten geht. Die Zeit, die du dir nimmst, um mit unseren Usern quasi oder unseren Usern mal einen Einblick zu geben in unsere Arbeit, wie du es ja heute gemacht hast, oder einfach mal die Sachen zu erklären, wie wir mit der ganzen Sache umgehen, was zum Beispiel die Berichterstattung über den FC Schalke 04 angeht. Norbert, danke.
Danke dir auch.
Wir hören uns in der nächsten Woche nach dem Spiel gegen Elversberg. Ist ja am Freitag, vielleicht treffen wir uns ja in der nächsten Woche ein bisschen früher. vielleicht wieder am Dienstag, müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Der Trainingsplan, kann ich jetzt schon sagen, montags wird wahrscheinlich ganz normal trainiert, dienstags auch, weil Freitag ist ja schon, wenn sie Samstag, ja. Vielleicht auch Sonntag frei machen, wenn sie sich belohnen, wegen einem großartigen Auswärtserfolg bei SV.
Sehr gut,
Trainer. Norbert, danke und Glück auf.
Danke, Glück auf.